Herzlich willkommen. Mein Name ist Katharina Pugacelski. Ich bin Moderatorin, Plus-Size-Model, Plus-Size-Bloggerin, Plus-Size-Expertin, habe Schauspiel studiert und bin Diplom-Kulturarbeiterin, habe eine eigene Website www.megabambi.de, betreibe einen weiteren Podcast mit meiner Kollegin Tanja Marfo, den Plus-Size-Kaffeeklatsch. Aber heute geht es nicht um meine Arbeit, sondern um die meines ersten Gastes. Megabambi, der Interview-Podcast, wird zukünftig viele tolle Menschen beherbergen, die mir ihre Zeit schenken und die ich interviewen darf. Und in diesem Falle war es Natalia, eine der ersten Plus-Size-Designerinnen in Deutschland, eine Expertin auf dem Gebiet Mode und Plus-Size, mittlerweile eher im Hintergrund als vor der Kamera, was sie auch betont sehr, sehr gerne mag. Wir reden über ihre Kindheit in Weißrussland, wir reden über den Mut, als junge Modedesignerin ein eigenes Label zu gründen, mit einer Kleidergrößenrange von 36 bis 52, was unfassbar mutig ist. Warum es mutig ist, wird sie uns im Podcast erzählen. Wir reden darüber, dass sie als junge Gründerin gleichzeitig aber auch junge Mutter war, wie sie das geschafft hat. Ihre Tipps und Tricks für junge Menschen, die entweder sich für Mode interessieren oder vielleicht auch etwas gründen wollen. Sie erzählt uns von ihrem heutigen Leben. Sie erzählt uns von Berlin, wie Berlin sie im Wandel wahrgenommen hat. Wir reden über das Single-Sein, wir reden über die Veränderung vom Single-Sein. Damals, als wir noch an den Telefonzellen in unserer Jugend telefoniert haben, wo wir einfach vorbeigekommen sind, gegen die heutige Zeit, wo man mit seiner Tinder-App nach rechts oder nach links wischt und alles so viel unverbindlicher geworden ist, wie wir das finden. Wir reden über das Single-Sein, wir reden über Handballer. Und ich glaube, es ist ein sehr informativer Podcast, der auch durchaus heitere Momente und beschwingte Momente hat. Und ich danke Natalia ganz herzlich, dass sie mein erster Gast war. Und ich danke euch, wenn ihr zuhört. Und noch mehr würde ich euch danken, wenn ihr mir ein Feedback gibt, ob nun schriftlich oder mit einer Bewertung bei iTunes. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wenn ihr eine Idee habt, wen ich interviewen soll, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Viel Spaß beim Interview mit Natalia Weimann. Schön, dass du da bist, Natalia.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich präsentiere euch heute die wunderbare Natalia Weimann. Wir dürfen in deiner Wohnung sein und sie ist wie immer traumhaft schön. Wir kennen uns, deswegen duze ich dich.
Ja.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich glaube, wir können gleich mal am Anfang erzählen, weil es ist ja tatsächlich ganz amüsant. Ich habe gestern von Natalia ein wunderbares Essen gekocht bekommen und heute noch.
Wir essen nur, wir essen aber sehr lecker und gesund.
Ganz genau. Die tollsten, das ist ja auch ein schönes Thema, die tollsten Low-Carb-Rezepte bei Natalia, weil tatsächlich ist uns gestern die Technik abgestürzt. Wir hatten ein sehr schönes Interview.
Ja, das stimmt.
Wir waren beide begeistert, wir waren auch wirklich fast am Ende. Aber wir haben gesagt, ist doch schön, dann sehen wir uns heute nochmal. Also ich freue mich sehr, dass du da bist, Natalia.
Ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein darf, in meiner Wohnung.
Genau, denn tatsächlich ist das auch, ich habe ja über dich schon mal einen Bericht geschrieben. Und da ging es auch darum, dass ich gesagt habe, wie schön deine Wohnung ist, weil diese Wohnung, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja so Wohnungen, in die man reinkommt und wo man dann auch wirklich sofort sagt, ja, das passt zu der Person, falls man sie kennt. Da kommen wir auch noch ein bisschen zu, weil sie ist natürlich auch zum Teil neue Möbel, alte Möbel, aber auch zum Teil gebaute Möbel. Und man spürt deine Persönlichkeit und deine Kreativität in diesen Räumen. Und aber ehe wir zu dem Jetzt-Zustand kommen.
Ja.
Liebe Natalia, du bist Mitte 30, ne?
Ja.
Du bist aber nicht in Berlin geboren. Magst du mal erzählen, wo du geboren bist?
Ja. ich bin in Kasachstan geboren, in der ehemaligen UdSSR. Genau, und bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Familie damals, aber dann auch nach Westdeutschland und bin jetzt seit 2003 in Berlin und liebe diese Stadt von Jahr zu Jahr immer mehr.
Und wenn du sagst, du bist in Kasachstan geboren, ich erinnere mich nämlich an einen Urlaub, den wir, glaube ich, vor 2 Jahren hatten. Du korrigierst mich, wo wir in Russland waren.
Letztes Jahr im Sommer waren wir zusammen Urlaub.
Genau, und ich erinnere mich an eine Frühstückssituation, wo wir so über unsere Kindheit gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man kennt sich zwar unglaublich lange, aber manchmal hat man ja auch so Gespräche, wo man merkt, eigentlich weiß man doch noch gar nicht so wirklich viel vielleicht von der Vergangenheit der Person. Und da hast du so deine Kindheit beschrieben, wie das war, auch sehr, sehr bildlich, finde ich, dass ich mir das so vorstellen konnte und mir ist aufgefallen, das ist dann doch ganz anders als meine Kindheit in West-Berlin-Schöneberg in einer Altbauwohnung. Magst du davon mal erzählen, weil mich hat das total, muss ich auch sagen, auch schon fast berührt, weil mir aufgefallen ist, wie verschieden man, also man ist ungefähr gleich alt und trotzdem ist man so ganz anders aufgewachsen.
Mhm. Ja, also ich denke mal, meine Kindheit in Kasachstan war schon definitiv anders als jetzt in West-Berlin. ich muss sagen, ich komme halt aus einem kleinen Ort in Kasachstan und es war halt schon sehr dörflich. Wir hatten eine wunderschöne Natur, mhm. Wir hatten Seen, Berge, riesige Landschaften, wo du kilometerweit halt niemanden und nichts gesehen hast. Und als Kind war das schon toll, weil du dich viel freier bewegen konntest. Du hast irgendwie auf den Straßen gespielt. Wir hatten im Sommer immer irgendwie Lagerfeuer gemacht auf den Straßen. Mhm. Man kannte sich halt irgendwie, alle Nachbarskinder, alle Nachbarn. Ja, das war so sehr vertraut und alles so sehr familiär. Und man hat halt auch sehr viel gemacht. Wir haben sehr viel angebaut bei uns zu Hause. Und das fand ich auch immer ganz toll, als Kind damit in Berührung zu kommen, irgendwie so auch dein eigenes Obst und Gemüse anzubauen, mhm. und halt auch mit diesen Produkten dann halt irgendwie zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel auch ganz viel dann immer für den Winter eingemacht. Mhm. Wir hatten einen riesengroßen Keller, wo dann halt tausende von Gläsern, wir hatten Gurken eingemacht, Tomaten, irgendwelche Beeren, Marmelade ganz viel und damit man halt so für den Winter Vorrat hatte. Und das fand ich großartig irgendwie, mhm. als Kind. Mhm. Mein Opa hatte ganz viele Tiere auch, wow. und das ist natürlich, ja, so in der freien Natur eine Kindheit zu verbringen, schon ganz schön, ja.
Weißt du oder hast du mal gefragt, warum ihr dann euch entschieden habt zu gehen und wer wart ihr? Also waren das nur deine Eltern und du?
Nee, wir sind damals halt Anfang der 90er nach Deutschland übergesiedelt. Da war halt so, nach dem Fall der Mauer waren ja so eine große Welle von den Russlanddeutschen, die mhm. dann halt alle irgendwie ihre Wurzeln wieder in ihrer alten Heimat in Deutschland gesucht haben. Und wir gehörten halt auch dazu. Also ich bin halt keine Russin, ich bin halt Russlanddeutsche. Also ich habe halt tatsächlich in meiner ganzen Verwandtschaft keinen einzigen richtigen Russen, sondern die sind halt alle irgendwo deutscher Abstammung. Und ich weiß, dass damals von meinem Vater, der Schwester, dem Mann, irgendjemand war halt hier in Deutschland und hat dann halt die Familie halt geholt. Und mein Vater hat eine große Familie, der hat halt viele Geschwister. Und wir sind damals alle zusammen halt nach Deutschland gegangen. Mhm. Halt auch mit meinen ganzen Cousinen und Cousins waren alle ungefähr gleich alt, so vielleicht mit, weiß nicht, 2-3 Jahren Unterschied. Mhm. Und das war halt natürlich total schön, dass man jetzt nicht isoliert alleine in ein fremdes Land gegangen ist, sondern halt tatsächlich so mit der Familie, die du schon kanntest und mit den Kindern, mit denen du eh schon gespielt hast. Und ich glaube, das hat es auch viel dann einfacher gemacht, sich dann halt irgendwie niederzulassen oder halt anzukommen in einem fremden Land.
Mhm. Und hast du damals schon Deutsch gesprochen oder hast du es verstanden oder hattest du gar keine Sprachkenntnisse?
Ich habe gar kein Deutsch gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Hatten wir auch nicht in der Schule. Also ich war nur bis zur 3. Klasse in der Schule und die Fremdsprache, die ich hatte, war Kasachisch.
Das hat dir sehr viel gebracht.
Das hat mir sehr viel gebracht, genau. Ich weiß auch nichts.
Ist es schon sehr anders, ne, als Russisch oder schon?
Ja, ganz anders. Ne? Es ist halt, es hat so eine Verwandtschaft zum Türkischen. Also ich glaube, Salam Aleikum heißt im Kasachischen und im Türkischen guten Tag. Mhm. Das ist auch das Einzige, was ich kann. sonst, es ist eine ganz, ganz andere Sprache. Ja.
Mhm. Und kannst du beschreiben, wie das, also hast du noch Erinnerungen an dieses Wir verlassen Kasachstan und gehen nach Berlin, wollte ich schon sagen, Entschuldige, nach Deutschland, weil das war ja noch nicht Berlin. Mhm. Und wie so die ersten Tage und Wochen vielleicht auch für dich waren?
Es war ganz aufregend natürlich, weil es halt was ganz Neues war. Also ich muss halt wirklich sagen, dieses kleine Dorf in Kasachstan, es ist wahrscheinlich, wie viele vielleicht, die in Ostdeutschland irgendwie groß geworden sind, nur noch mal viel extremer. Also wir hatten halt wirklich nichts irgendwie. Wir hatten halt ein großes Haus, ein großes Grundstück mit unseren Gärten und Gemüse und Obst und alles. Wir hatten aber zum Beispiel auch im Garten noch ein Plumpsklo. Mhm. Also wir hatten natürlich im Haus auch ein normales, aber dieses Plumpsklo wurde trotzdem halt irgendwie genutzt. Und es war was ganz, ganz anderes. Und plötzlich bist du halt in ein Land gekommen, was halt von Großstädten halt auch lebt. Also wir sind auch direkt in Düsseldorf gelandet. Und ich weiß, dass da hat uns dann halt mein Onkel empfangen und hatte dann das Typische, was da auch die Ostdeutschen kennen. Man hat zum ersten Mal eine Banane gesehen.
Ja.
So, das war ganz faszinierend. Und der hatte halt auch so für die Kinder so Trinkpäckchen. Das war für mich auch was ganz Neues. So dachte ich so, das ist ja toll, so Saft. Und vor allem halt auch so ein anderer, den man halt auch bei uns auch nicht kannte.
Ja,
irgendwie
ja,
so diese ganzen Süßgetränke und Säfte. Das war schon sehr aufregend. Ich kann mich daran erinnern, also wir sind dann halt vom Flughafen halt zu der ersten Wohnsiedlung dann gefahren in einem Bus. Und mich hat es halt fasziniert, diese ganzen Lichter auf der Straße.
Ja.
Wie bunt dieses Land war. Ich meine, da waren ganz normale Laternen, Tankstellen, Geschäfte. Die Häuser, die Lichter hatten, das kannte ich halt gar nicht irgendwie.
Ja.
Also nicht in dieser Riesenmasse. Genau, das fand ich so ganz faszinierend.
Und die, sage ich mal, von 9 bis zur Pubertät, wie hat sich das dann gestaltet? Also du musstest dann die Sprache lernen.
Mhm.
Du warst dann wahrscheinlich auch in der Schule mit, weiß nicht, wart ihr erstmal alleine oder kamt ihr gleich in eine deutsche Klasse?
Wir sind direkt in eine deutsche Klasse auch reingekommen. Also jeder wurde dann halt so eingeschult, direkt in die Klasse, die man auch zuletzt dann auch verlassen hat. Also ich kam dann auch in die dritte Klasse. Ich kann mich nicht mehr so ganz stark erinnern. Ich weiß, dass man wurde direkt reingeschmissen ins kalte Wasser. Man hat halt die Sprache konnte man noch nicht. Man hatte natürlich dann nachmittags dann halt so Deutschkurse irgendwie.
Ja.
Und wir sind halt im März übergesiedelt. Und ich weiß noch, das war dann irgendwann mal so Mai. Und da kamen so diese ganzen Feiertage mit Pfingsten und Christi Himmelfahrt, Frohen Leichnam und was weiß ich noch, alles Ostern. Und ich weiß, ich habe meiner Cousine, die halt damals noch in Kasachstan gewohnt hat, einen Brief geschrieben und habe mich darüber irgendwie herzlich ausgelassen und war so begeistert, dass es ja hier nur Ferien gibt. Ich habe gedacht, wir haben ja nur schulfrei, dann durch die ganzen Brückentage, ja, die dann halt so in der Schule noch ganz bekannt sind. Also ich fand es großartig, weil in Russland oder halt in Kasachstan hast du halt nur diese großen Ferien im Sommer, diese 3 Monate, Juni, Juli, August. Und dazwischen hast du halt kaum Ferien. Also das ist nicht so wie in Deutschland. Deswegen fand ich das mega toll, irgendwie so wenig Schule zu haben. Und das war halt ganz gut in der Schule, man war nicht so alleine, dadurch, dass halt, wie ich schon sagte, mit meiner großen Familie halt rübergekommen sind, mit den ganzen Cousinen, Cousins, irgendjemand hattest du dann immer in der Klasse, mit dem du dich halt dann noch unterhalten konntest und wir sind dann halt auch alle irgendwie ziemlich nah beieinander dann halt wohnen geblieben, so dass die ganzen Kinder dann halt auch zur gleichen Schule gegangen sind, also zur gleichen Grundschule und sprachlich war es halt für mich schon so, man hat die Sprache gelernt, aber man war natürlich dritte Klasse. Nach der vierten musst du halt in Nordrhein-Westfalen dann halt schon auf die Oberschulen. Dann war da halt so die Entscheidung, okay, sprachlich bin ich halt noch gar nicht fit. Was machen wir jetzt? Gehst du jetzt nach der vierten Klasse in die Hauptschule oder wiederholst du nochmal eine Klasse? Und wir haben es halt Gott sei Dank dann dafür entschlossen, dass ich halt nochmal die vierte Klasse wiederholt habe und bin danach halt aufs Gymnasium gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so daran zurückdenke, glaube ich, ab der Zeit hatte ich auch überhaupt keine sprachlichen Probleme mehr. Also da war ich schon total fit und habe das dann eigentlich auch alles so ganz gut gemeistert, denke ich mal. Und auch dann auf dem Gymnasium hatte dann mal wieder trotzdem noch die ganzen irgendwie Freunde, die russischen, so dass man halt trotzdem noch viel untereinander war. Also gar nicht so, klar hatte man auch so seine Freunde, seine deutschen Freunde oder internationalen Freunde irgendwie in der Schule, aber freizeitmäßig so nach der Schule war man halt schon so mehr zusammen.
Ja. Und dann hast du dich ja irgendwie entscheiden müssen, was machst du jetzt beruflich? Hast du zu Hause, also wir können ja schon mal weggreifen, du hast dann dich für Mode erstmal entschieden. Mhm. Habt ihr zu Hause genäht oder gab es da irgendwie eine Initialzündung? Wie kamst du darauf?
Also meine Mutter hatte eine ganz alte Nähmaschine. Die hat die tatsächlich auch aus Kasachstan dann mitgenommen nach Deutschland. Und das war so ein altes Ding. Das war noch so mit so einem Tretpedal. Mhm. Also gar nicht irgendwie elektrisch mit Motor oder irgendwas, sondern mit so einem Tretpedal. Meine Mutter hat selber gar nicht viel genäht. Klar, ab und zu, so wenn es sein musste. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal auch mich an diese Nähmaschine gesetzt mit diesem Tretbild und bin damit aber absolut nicht klargekommen. Also, weiß nicht, so meine Koordination der Füße und diesem Pedal hat einfach nicht funktioniert. Und eigentlich, ja klar, so die 10. Klasse rückt an, was machst du jetzt? Machst du jetzt Abitur oder willst du was anderes? Und irgendwie andere Freundinnen sind dann halt so in diese Zweig gegangen, irgendwie Rechtsanwaltsfachangestellten. Mhm. Ich dachte, vielleicht ist es auch interessant.
Ja.
Und die Cousine einer anderen Freundin, die hatte aber, es gibt in Krefeld halt einen Berufskolleg, wo man halt Bekleidungstechnik eine Ausbildung machen konnte. Und es gibt in Krefeld, Krefeld ist ja auch die bekannte Samt- und Seidenstadt, also früher gab es, ja, es gab eine ganz tolle Textilindustrie in der Stadt. Und dieses Berufskolleg hat halt immer, es gab einmal im Jahr so eine riesengroße Straßenmodenschau, wo halt auch alle Geschäfte und die kleinen Boutiquen mitgemacht haben. Und halt diese Schule hatte dann halt auch so ihre Abschlussmodenschau auf dieser Veranstaltung präsentiert. Und da war ich dann halt mal mit und habe mir das angeguckt und war total begeistert, dass halt diese jungen irgendwie Auszubildenden da ihre selbstgenähte Mode präsentiert haben. Halt noch irgendwelche Choreografien, das war ja dann auch immer irgendwie thematisch dargestellt. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt kein Abitur. Und Gott sei Dank waren meine Eltern dann auch nicht so, dass die mich dazu gedrängt haben, sondern die haben gesagt, okay, wenn du jetzt das machen möchtest, dann mach es. Bin halt nach der 10. Klasse dann halt auf das Berufskolleg gegangen, habe dann halt meine Ausbildung zur bekleidungstechnischen Assistentin mit Fachabitur gemacht und habe da sogar noch ein Jahr dran angeschlossen und habe dann halt noch meinen Damenschneider gemacht.
Toll.
Genau. Ja.
Und wie hast du die Zeit empfunden? Hast du da schon gemerkt, das könnte es sein, das macht dich glücklich?
Ja, irgendwie schon. Also ich muss sagen, dieses ganze Handwerkliche liegt mir, also ich liebe es irgendwie auch mit meinen Händen was zu machen, also du sagtest ja auch vorhin, so mit meiner Wohnung ist halt auch so ein Gemisch aus selbstgemachten und gekauft und Vintage und mein Papa ist halt auch so ein Allrounder, der kann alles und ich habe, glaube ich, auch schon immer dem so ein bisschen nachgeeifert, dass ich dann auch immer alles so selber machen wollte. Irgendwann mal habe ich mir zu Weihnachten eine Bohrmaschine gewünscht, meine Mutter hat mich ganz entsetzt angeguckt und dann spinnst du, ich so, nee, aber ich möchte halt auch meine Löcher in der Wand selber bohren. Ich möchte dann nicht ständig irgendwie jemanden fragen, sondern ich möchte es jetzt und dann muss es auch gelingen. Und deswegen liegt also tatsächlich dieses Handwerkliche halt auch in der Ausbildung, das Nähen, das fand ich großartig. Und zudem, ja, ich war schon immer irgendwie ein Plus-Size-Mädchen, auch als Kind war ich dick und man hat da halt, weiß man heute immer noch, dass es schwierig ist, irgendwie schöne Sachen dafür zu finden. Aber früher war es ja noch viel schlimmer, also ganz extrem. Und als Jugendliche hast du ja eigentlich gar nichts bekommen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie mit 14, mit 15 mit meiner Mutter zu MS-Mode einkaufen gegangen bin, weil es halt dann da so Sachen in Größe 44, 46 gab. Und ansonsten es war eine Ebbe, da war, und irgendwann mal, glaube ich, so bei C&A fing es dann halt auch an, dass die irgendwann mal so eine für Jugendliche eine Plus-Size-Kollektion geschaltet haben, aber, und da hatte ich natürlich dann die Freiheit mit dem Erlernen des Nähens und des Handwerks irgendwie, dass ich angefangen habe, auch für mich selber Sachen, ganz viele zu nähern. Und wir hatten dann halt natürlich in der Ausbildung irgendwie, man hat zuerst einen Rock genäht, dann eine Bluse. Und ich habe mir dann halt direkt irgendwie 5 Röcke genäht und 3 Blusen und dann halt immer in verschiedenen Stoffen. Und ich weiß noch, wir sind dann immer nach Holland gefahren, nach Venlo. Da gab es halt so einen riesen Stoffmarkt und haben es dann immer unsere Stoffe gekauft und die buntesten und die schrägsten. Und es hat halt wirklich Spaß gemacht, sich dann halt auch so selber zu finden und dann halt mit Schnitten, so typisch fing man ja an, so mit Borderschnitten, die dann irgendwie noch umzuwandeln und Genau, also das war großartig, sich selber dann halt auch die Möglichkeit oder das halt zu ermöglichen, auch in Mode zu tragen, die es einfach nicht zu kaufen gibt.
Mhm. Ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die junge Natalia war bis zur Ausbildung eher auch so mit Freunden, wie du es ja immer auch beschrieben hast, die dann auch eher vielleicht noch aus der Heimat kamen oder ähnliche Schicksale hatten. Hat sich das dann gewandelt in der Ausbildung oder sind die dann mitgegangen?
Nee, es hat sich tatsächlich in der Ausbildung wirklich gewandelt. Also klar, man hatte dann trotzdem noch seine, sage ich mal, russischen Freunde, aber der Kontakt war dann nicht mehr so stark, sondern ich habe mich wirklich in der Ausbildung Menschen kennengelernt, mit denen ich heute immer noch befreundet bin. Mhm. Und ich hatte dann plötzlich halt einen deutschen Freundeskreis und das war ja ganz witzig. Wir sind halt natürlich, wie Mädels da in dem Alter sind, viel feiern gegangen und irgendwie viel Mädelsabende gemacht. Und ich weiß, damals war ja noch die Zeit von Sex in the City, ja. Lief das erste Mal im Fernsehen und es war ein Muss. Jede Woche haben wir uns getroffen und dann irgendwie das angeguckt und zusammen gelitten, gelacht und irgendwie Maskenabende gemacht und gekocht und über Jungs natürlich gesprochen. Und ich fand es immer so witzig, weil eigentlich hat dann immer, wenn irgendein Mädel einen Jungen kennengelernt hat, da war man ja dann immer alle so beratend tätig. Oh mein Gott, was schreibe ich ihm jetzt?
Ja, ja.
Und dann saßen da halt irgendwie fünf Mädels und haben eine Nachricht verfasst für diesen einen Jungen. Und im Endeffekt hat, glaube ich, nicht dieser Junge mit dem Mädchen eine Beziehung geführt, sondern halt die fünf Mädels mit dem Jungen. Also man war halt so drin. Und es war ja auch immer alles so ganz dramatisch. Und heutzutage denken, ach mein Gott, Männer, pff. Also, Gott sei Dank sieht man die Probleme nicht mehr so ernst.
Ja.
Aber ja, es war schon eine schöne Zeit irgendwie. Hm.
Und dann nahte das Ende der Ausbildung, beziehungsweise dann ja noch, was du rangehängt hast, den Damenschneider.
Mhm.
Was ist dann passiert? Weil wir sind ja jetzt in Berlin, damals
genau.
Warst du in Krefeld.
Damals war ich in Krefeld. Und dann ist es so passiert, dass ich weiß gar nicht mehr, wer auf die Idee kam, nach Berlin zu gehen. Mhm. Glaube, ich hatte halt damals eine Freundin, mit der ich sehr eng war. Und sie hat, also sie kam auch aus einem Dorf und war halt so irgendwie freiheitsliebend und wollte halt unbedingt in eine große Stadt.
Ja.
Und ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen mit dran angehangen und habe dann, also für mich war klar, okay, ich mache weiter was mit Mode.
Mhm.
Und Modedesign wollte ich halt auch irgendwie studieren. Und in Berlin gab es halt einfach viel, viel bessere Möglichkeiten als jetzt bei uns am Niederrhein. Es gab natürlich in Mönchengladbach eine sehr, sehr große Uni, wo du halt Bekleidungstechnik studieren kannst, aber das war mir tatsächlich so ein bisschen zu trocken alles. Ich weiß noch, dass wir da mit der Klasse in der Uni waren und uns das angeguckt haben, aber irgendwie war mir das zu trocken. Ich wollte halt schon mehr so mehr dieses Kreativere.
Mhm.
Und dann natürlich, klar, große Stadt, man ist irgendwie Anfang 20, man möchte raus, irgendwie aus dem Elternhaus. Und wir sind dann wirklich zu viert nach Berlin gezogen, also drei Mädels und noch ein Freund. Und ja, das war schön. genau. Bin halt damals mit meinen zwei besten Freundinnen nach Berlin in eine WG gezogen.
Ja.
Und ich habe mir letztens noch die Fotos tatsächlich angeguckt. Ich weiß ganz genau, dass wir damals zur Wohnungsbesichtigung gefahren sind. Wir hatten die erste Wohnung in Friedrichshain am Ostkreuz. Und es war halt so einer der ersten Häuser, so Altbauhäuser, die halt total runtergekommen waren und die das erste Mal saniert wurden.
Ja.
Und von außen sah es noch ganz schrecklich aus. Ich weiß noch, ich stand davor und dachte, oh Gott, wenn meine Mutter jetzt hier das sehen würde, die würde mich nie im Leben dahin lassen.
Ja.
Und von innen war es natürlich alles wunderschön. Mhm. Irgendwie diese hohen Decken und diese Dielen und man war ganz begeistert und ich habe dann wirklich so dieses Foto gesehen, gefunden, wo wir zu dritt stehen, jeder in so seiner Ecke irgendwie und jeder gerade mit seinen Eltern telefoniert und total begeistert davon erzählt, wie toll es war. Und wir waren natürlich Feuer und Flamme, hatten diese riesengroße Altbauwohnung für unsere WG und sind dann alle nach Berlin gezogen, haben uns einen riesen LKW irgendwie gemietet zusammen und ja, und sind dann streitend in Berlin angekommen, sozusagen schon beim Umzug haben wir uns gestritten Und ich würde tatsächlich jedem abraten, mit seiner besten Freundin zusammenzuziehen. Also es geht nicht gut. Irgendwie der Alltag ist vielleicht auch wie in so einer Beziehung manchmal.
Sag das doch nicht.
Der Alltag killt es dann irgendwie doch. Und wir haben auch tatsächlich nicht mal geschafft, ein Jahr miteinander zu verbringen. Ich glaube, die erste ist nach einem halben Jahr dann schon ausgezogen. Die ist dann wieder zurück nach Krefeld gegangen. Mit ihr bin ich aber immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und die andere ist in Berlin geblieben, aber auch irgendwann mal ausgezogen. Mit ihr bin ich gar nicht mehr befreundet. Also seitdem haben uns unsere Wege total, also wird tatsächlich getrennt. Und ich bin dann halt auch irgendwann mal alleine in meine eigene Wohnung gezogen und war auch einfach nur total glücklich und muss für mich jetzt sagen, vielleicht bin ich auch kein WG-Mensch, aber WG never ever.
Mm-mm. Wann war das ungefähr, diese anfangende Berlin-Zeit, Anfang, dass du hergekommen bist?
2003 war das, genau.
Wie hast du damals Berlin empfunden? Also wie war das für dich? Das ist ja schon sehr anders als Krefeld, ne?
Na, definitiv, natürlich. Vor allem, wir sind ja, also Krefeld, und dann sind wir halt immer zum Feiern nach Düsseldorf gefahren oder halt nach Köln. Und ich meine, in Düsseldorf, da hat man sich halt schick gemacht.
Stimmt,
irgendwie zum Weggehen. Es war ganz normal, dass
auch
man sich da
Schuhen, ne?
Natürlich hohe Schuhe und irgendwie ganz adrett und keine Ahnung, Kleidchen und ein bisschen Schmuck und Schminke und Haare total top gestylt. Und dann ist man nach Berlin gekommen, an den Ostkreuz. Da saßen dann noch die Punks auf der Straße. Und ich weiß, wir sind das allererste Mal weggegangen.
Oh nein.
Haben es natürlich auch schick gemacht, wie man es gewohnt ist.
In Düsseldorf.
Und wir sind noch nicht mal an der S-Bahn angekommen, wir wurden ausgelacht.
Oh nein.
Auf der Straße. Und seitdem habe ich dann halt auch, weiß ich für mich, in Berlin macht man sich nicht schick. Also, oder Berlin hat halt vielleicht so seinen eigenen Schick.
Genau.
Aber halt nicht dieses, also Düsseldorf ist was ganz, ganz anderes. Und in Berlin spürt man halt so diese Freiheit.
Mhm.
Jeder kann halt das sein, was er will.
Mhm.
Und das ist das auch, was ich an Berlin so liebe irgendwie. Und auch jedes Mal, wenn ich wieder bei meinen Eltern irgendwie zu Besuch bin, merke, dass mich das dann halt da stört, dieses Engstirnige oder dass man halt nur irgendwie die schicken Leutchen oder halt das komplette Gegenteil davon sieht. Und dass da halt so frei sein. Also ist wahrscheinlich hier heutzutage auch schon wieder anders und Köln ist ja auch eine ganz tolle Stadt mit viel Kultur und viel anderer Kultur und wie man leben möchte.
Ja.
Aber Berlin ist da wirklich, ich finde, jedes Mal wird man dann noch mit was anderem überrascht finde es das so als selbstverständlich.
Ja. Also ich finde das ganz interessant. Also ich frage dich jetzt auch mal, weil mich hat ein Radiosender, glaube ich, vor ein Dreivierteljahr mal befragt zu der Rubrik, ob ich finde, dass es einen Unterschied macht für mich als plus-size dicke Frau in Berlin zu sein, in Hamburg oder in München. Ich fand das erst eine bizarre Frage. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch in Berlin geboren bin, fand ich es erstmal komisch. Ich erinnere mich aber auch an Gespräche, auch wir kennen ja auch beide so die Plus-Size-Community mit Kolleginnen, die eher so aus München kommen und aus Nürnberg, die eigentlich immer gesagt haben, sie finden das so erstaunlich, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden angeschaut, weil sie dick sind, sondern dann vielleicht, weil sie nett zurechtgemacht sind. Und ich würde das auch sagen, dass ich in keiner anderen deutschen Stadt so wenig das Gefühl habe, ich werde aufgrund meiner Körperfülle betrachtet.
Ja.
Fandst du das auch oder fandst du das nie einen Punkt?
Also ich fand das noch nie so stark, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht.
Mhm.
Also selbst auch diese unterschiedliche Körperform, Hautfarben,
genau.
Körpergrößen, es ist egal.
Style
eigentlich.
Auch, ne?
Style, genau.
Mhm.
Also ich finde wirklich, jeder kann hier machen, was er will. Und ich bin halt damals in meine erste Wohnung nach Neukölln gezogen, 2004. Und da war es halt noch so für mich der ausschlaggebende Punkt. Ich brauche eine Wohnung und die muss sehr günstig sein. Und damals hast du halt noch in Neukölln, ich hatte eine 64 Quadratmeter Wohnung für 400 Euro warm. Also es war mega.
Und kurze Zwischenfrage für alle, die heute da leben. Es war noch nicht hip.
Genau. Das wollte ich halt gerade sagen. Ich bin damals hingezogen, weil es günstig war.
Ja.
Es war halt ein sozial schwacher Bezirk. Mhm. Und ich habe 10 Jahre in dieser Wohnung verbracht und habe halt diesen Wandel mitbekommen, von diesem sozial schwachen Bezirk. Da ziehen halt nur irgendwie, weiß ich nicht, ja, viele vielleicht Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger irgendwie, ganz viel natürlich ein großer Ausländeranteil. Und dann hat sich am Ausländeranteil, glaube ich, gar nicht so viel verändert, aber plötzlich waren es die anderen. Ja. Es waren dann halt vielleicht nicht die türkischen Mitbürger, sondern es waren plötzlich Spanier, die dann halt irgendwie plötzlich mit ihren MacBooks im Café saßen und ich dachte so, was ist denn das hier für ein Bild? Und dann kam ja auch so diese ganze Zeit mit Kreuzköln und diesen ganzen kleinen hipperen Lädchen und alle, wir drucken jetzt alle T-Shirts und haben eine Siebdruckwerkstatt und alles. Genau, also das hat sich ja unfassbar gewandelt. Heutzutage kriegst du ja gar keine Wohnung mehr in der Köln. Also.
Oder weiß ich nicht, ob du dich daran erinnerst, also ich habe da ja ab 2007, glaube ich, gewohnt, dass dann ja auch irgendwann so der Wandel war, dass man das Gefühl hatte, auch so, wenn man mit seinen Eltern da mal war, dass die Bedienung dann auch kaum noch Deutsch konnte. Das war eine richtige Veränderung.
Ja, ne? Dass du nur noch auf Englisch irgendwie angesprochen wurdest.
Spanisch auch viel, ne?
Genau, die Bedienung natürlich, ja, also es hat sich sehr viel verändert, jeden Fall, ja.
Und wenn wir jetzt zurückgehen an den Punkt, wo du hierher gekommen bist und in dieser WG gewohnt hast, die dann auch so ein bisschen schwierig war, was hast du dann hier gemacht? Also seid ihr erstmal hingekommen, ohne zu wissen, was passiert, oder hattet ihr ein Ziel?
Nee, also ich hatte auf jeden Fall ein Ziel. Also ich bin halt auch nur nach Berlin gezogen, weil ich da schon angenommen wurde am Lette-Verein. Habe dann halt mit meiner Ausbildung auch angefangen zum Modedesigner. Habt ihr dann auch fertig gemacht. Und genau, also für mich war ganz klar, ich hatte jetzt hier nicht die Mega-Freiheit. Ich musste halt irgendwie die Schule machen. Ich habe nebenbei noch gejobbt und genau, man hat dann halt sein Leben dann hier weitergelebt, nur dass man halt hier einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hatte und auch so seine Interessen irgendwie zu entwickeln und viele neue Leute kennengelernt hat und ja, ist ganz spannend.
Und wie hast du dich in dieser Ausbildung erlebt? Also wie war das für dich da? Hast du da das Gefühl gehabt, du lernst das, was du lernen möchtest, oder du fühlst dich gefordert oder weißt genauer, in welche Richtung du im Modebereich willst? Oder?
Es war schon toll, dieses ganze Kreative dann auch zu lernen, wie man jetzt an der Kollektion rangeht. Wir hatten dann auch ganz viel mit Zeichnen, also Modedarstellung, aber auch halt auch so Aktzeichnen und den menschlichen Körper überhaupt verstehen. Und ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass ich meine Schneiderausbildung hatte und dann halt ganz fit war in diesen Fächern. Und was allerdings nicht immer ein Vorteil ist, weil halt andere kreative Menschen, die halt noch keine Ahnung vom Nähen haben, die haben eine Idee und die gehen da ohne Ängste ran. Mhm. Wenn du aber natürlich schon weißt, okay, ich habe eine Idee von diesem Kleid, aber ich weiß gar nicht, wie ich es nähen soll, weil es einfach nicht funktioniert, dann bist du so ein bisschen gehemmter. Also bist du auch gehemmter in deiner Kreativität. Also es war immer so ein Fluch und ein Segen zugleich. Meine Mitschüler haben sich immer total gefreut, weil ich denen halt ganz viel geholfen habe. Irgendwie bei bestimmten Sachen. Aber im Großen und Ganzen war es schon vom Vorteil für mich. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht jedem Modedesign-Studenten raten, vorher eine Ausbildung zu machen, aber tatsächlich schon mal ein Praktikum, irgendwie ein längeres Praktikum. Jetzt nicht nur so ein Schülerpraktikum von 2 Wochen in der Schneiderei zu machen, sondern schon so ein längeres, vielleicht über 3 Monate, wo man das so die Materie wirklich schon mal ein bisschen reinkommt.
Wenn ich heute mit so jungen Menschen spreche und dass sie überlegen, Modedesign zu studieren und sie eigentlich das klare Ziel haben, sie wollen große Größen entwickeln, dann, wenn ich mich heute so umhöre, ist es heute, glaube ich, genauso wie damals. Hast du wahrscheinlich auch. Man lernt in einer Konfektionsgröße. Und große Frage, lernt man, was es bedeutet, in einer großen Konfektion zu schneidern? Weil ich weiß nicht, vielleicht können wir es ja auch mal kurz erklären. Es gibt die großen Größen, die man kaufen kann, die entweder nur hochgradiert sind oder eigene Schnitte haben. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden, weil das ist ja ein Riesenunterschied. Und das glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe oder das, was ich auch so mitbekomme, muss man sich das eigentlich komplett selber nochmal beibringen, ne? Danach?
Also in der Ausbildung, da hast du schon recht. Wir hatten halt nur alles auf Konfektionsgröße 38. Mhm. Es gab halt auch nur kleine Schneiderpuppen oder Schneiderbüsten. Auch jedes Semester, wenn wir dann halt unsere Abschlussarbeiten gemacht haben, musste man halt so eine Mini-Kollektion machen von 3 Modellen, die dann halt auch irgendwie selber nähen und präsentieren. Und es wurde natürlich auch alles an schlanken Models präsentiert. Ich habe es dann halt immer so gemacht, weil du musstest in die Präsentation mit reingehen. Ja. Ich habe es dann halt immer gemacht, dass ich thematisch dazu mir dann auch noch irgendwas geschneidert habe, dass man halt das dann sehen konnte, okay, es funktioniert genauso an der kleinen Größe wie auf einer großen Größe. Und es ist schon so tatsächlich, dass ab einer bestimmten Größe der Schnitt verändert werden muss. Also es reicht jetzt nicht immer konstant irgendwie, um 4 Zentimeter hoch zu gradieren, weil die Körper werden ja auch so unterschiedlich. Also die einen sind halt am Bauch irgendwie runder, die anderen an der Hüfte. Es heißt ja nicht, dass man proportional alle gleich dick und groß werden. Absolut gar nicht. Die Körper sind so unterschiedlich. Ich finde, es ist halt nicht jeder Stoff ist auch geeignet für eine große Größe. Ich hatte nach der Ausbildung irgendwann mal, ich hatte ja auch ein eigenes Label und ich habe es dann halt zum Beispiel damals so gemacht bei mir in der Kollektion, dass ich meine ganzen Muster meine Mustergröße war eine 46, 48. Mhm. Oh, ja. Da war es halt einfacher, dann dementsprechend irgendwie hoch zu gradieren. Und dann hat man auch nicht die Grenze von 4 bis 6 Zentimetern genommen, sondern man hat auch mal an manchen Stellen 8 oder 9 Zentimeter weitergemacht. Und es ist immer einfacher, runter zu gradieren als hoch. Mhm. Genau. Und damit habe ich eigentlich auch immer ganz gute Erfahrungen gemacht, dass die Passform eigentlich wirklich gut war. Ich habe die selber, ich war mein eigenes Passformmodell, konnte dann halt auch selber gucken, okay, sieht es jetzt gut aus, fühle ich mich da drin wohl, macht der Stoff das, was ich möchte oder muss man da irgendwie was dran verändern und das ist ganz wichtig, finde ich halt, wenn man sich in dem Bereich auffällt von großen Größen, tatsächlich auch mit einer großen Größe zu arbeiten als Muster und nicht mit einer 36, 38.
So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist in einem Jahrgang, wo wahrscheinlich du die Einzige warst, die so vorgegangen ist, dass du das auch immer an dir gezeigt hast. Mhm. Wenn du so zurückdenkst, hast du das Gefühl, dass deine Ausbilder das irgendwie positiv gefunden haben oder dass sie dir da Mut gemacht haben und das auch toll gefunden haben oder war das nicht so groß? Weil eigentlich ist es ja eine super Eigenleistung, die überhaupt nicht notwendig ist. Und da hätte man ja ansetzen können und sagen können, wie wäre es, wenn du große Größen machst? Kam da sowas oder gar nicht?
Es wurde schon positiv aufgenommen, aber so eine Bestärkung irgendwie von den Dozenten kam da jetzt nicht.
Mhm, nee, schade, ne?
Gar nicht. Also es war ja auch so, 2006 habe ich meinen Abschluss gemacht. Und da war das Thema auch noch gar nicht so weit. Da war es ja immer noch so total verstaubt.
Ja.
Irgendwie große Größen. Pff, was ist das? Wer hatte? Also man hatte ja immer noch nichts. Ich weiß noch ganz genau, dass mich eine Mädel, die mit mir studiert hat, mich dann gefragt, Natalia, wie machst du denn, wo kaufst du denn deine Sachen? Du siehst immer so toll aus. Ich glaube, das hängt halt einfach damit zusammen, nicht, dass ich irgendwo speziell eingekauft habe, sondern wahrscheinlich schon immer so einen anderen Blick dafür hatte und mich dann halt nicht versteckt habe in irgendwelchen Zelten, sondern habe dann halt auch mal bunte Sachen getragen oder habe dann vielleicht auch mal eine engere Hose oder eine kürzere Hose oder wie auch immer. Also weiß ich nicht, ich habe es halt nicht eingesehen, mich jetzt verstecken zu müssen oder mich damit abzugeben, dass ich nichts finde. Man hat dann halt trotzdem was gefunden. Man musste halt nur gut suchen und ein gutes Händchen irgendwie haben. Ja.
Du bist dann ja genau, es muss ja dann die Zeit gewesen sein, von der du immer erzählst, von dieser großen Studie, war die dann während der Ausbildung oder nach der Ausbildung, die alles nochmal verändert hat?
Ach so, ja, die Reihenmessung, die war 2008, glaube ich, das waren so 2 Jahre nach meinem Studium, da habe ich schon gearbeitet. Genau, da hat man ja dann plötzlich festgestellt, oh mein Gott, wir werden ja alle größer. Ich meine, das war die erste große Messung seit den 50ern.
Ja.
Ich meine, was hat sich bitte seit den 50ern bis 2008 verändert, auch was die Ernährung angeht?
Ja.
Und halt auch diese ganzen klimatischen Bedingungen, die man ja auch irgendwie natürlich auch Einfluss nehmen auf so einen Körper. wir sind halt alle größer und dicker geworden. Und plötzlich haben dann halt die ganze Industrie aufgeschrien, oh mein Gott, unsere Schnitte passen nicht mehr. Oder ja. Die Kundschaft beklagt sich, dass alles zu klein ist. Und man hat dann festgestellt, okay, unsere 38 ist eigentlich keine 38 mehr. Die ist eigentlich eine 40 oder sogar eine 42.
Überleg mal, was ist aber auch, weißt du, was ich daran auch so schlimm finde? Was das für all die armen Frauen bedeutet hat, die von 50 bis zu dieser Zeit gelebt haben und immer wahrscheinlich in diesem Diätwahn waren und nie irgendwie in ihre 38 reingepasst haben. Ne?
Ja, also Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat man ja auch so die 90er oder so die 80er, 90er, das waren ja auch immer so diese, für mich sage ich immer so diese Sportjahre, so die Jahre der Aerobic und der also man hatte da zu der Zeit, finde ich, nicht so diesen Mager-Model-Wahn. Also ich fand, die Models sahen da in den 90er Jahren schon normal aus. Aber dieser Kult von gesund leben war ja schon immer irgendwie da. Und ich glaube, deswegen war auch Plus Size nie ein Thema, weil man das ja nie akzeptiert hat. Und es ist ja heutzutage was ganz anderes, die Plus Size-Szene heute und damals, die hat sich ja so stark verändert. Also es ist ja immer noch ein großes, also gibt immer noch eine große Weite nach oben.
Ja.
Aber damals war es ja absolut nicht dem heutigen gleichgestellt. Mhm.
Sag mal, glaubst du, hätten jetzt deine Dozenten in der Ausbildung dich bestärkt und hätten gesagt, was hältst du davon, wenn du dich auf große Größen spezialisierst? Wir helfen dir, guck mal, da gibt es die und die Wege. Hättest du es dann vielleicht schon gemacht und nicht über vielleicht den zweiten, dritten Weg? Oder glaubst du, das hat dich damals jetzt auch gar nicht so sehr interessiert?
Ich muss ehrlich sagen, mich hat es selber damals auch gar nicht so interessiert, da in dieser Richtung zu gehen, weil man hatte halt keine guten Beispiele. Ja. Man kannte halt Ulla Poppen mit diesen hässlichen Sachen. Entschuldigung, sorry, Ulla.
Aber als junge Frau,
damals genau war es halt nicht irgendwie meins. Und
MS-Mode gab
es. Genau, MS-Mode. Man hat sich dann halt immer so irgendwas daraus gefischt, was dann doch noch zu einem passte. Aber du hast halt nie die Bandbreite dieser Kollektion für dich akzeptiert.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, deswegen war auch mein Interesse da gar nicht so groß, da jetzt irgendwie was da Fuß reinzufassen, weil es alles so unattraktiv war.
Ja, ja.
Und deswegen habe ich dann halt auch nach dem Studium, hatte großes Glück, dann auch direkt einen Job zu bekommen. Und ich war mit einer anderen Kollegen verantwortlich für eine Kollektion, die war aber für den russischen Markt.
Ja.
Also da kam wieder meine zweite Muttersprache, also das Russische war mir dann eine große Hilfe. Und wurde aber auch eine Kollektion gemacht von Größe 34 bis 44.
Mhm.
Und ich glaube, in der Zeit, wo ich dann da war, habe ich dann immer gesagt, ja, aber sorry, warum machen wir denn nicht nur wenigstens noch eine 46?
Ja.
Weil die russische Frau ist jetzt auch nicht die schlankste. Also die Masse ist halt dann auch eher so 42, 44 und größer. Und der Bedarf ist aber da. Und ich weiß halt, dann haben wir dann irgendwann mal so, okay, dann bestellen wir das jetzt mal in der 46, mal gucken, wie das geht. Oh, wir trauen uns jetzt mal, das auch in der 46 zum Verkauf anzubieten. Und hat dann gemerkt, huch, es funktioniert ja, es wird ja dann doch gekauft. Und die Nachfrage ist irgendwie groß. Und ich glaube, so in dieser Zeit hat sich das mehr bei mir entwickelt. Da habe ich halt das dann schon beruflich gemacht irgendwie und habe gesehen, da ist eine sehr, sehr, sehr große Nische. Also es hat mich dann nicht selber betroffen, sondern ich habe gesehen, das betrifft auch noch viele, viele anderen Frauen.
Ja.
Die Nachfrage ist da und ich glaube, da kam dann so die Entscheidung, okay, ich mache jetzt eine eigene Kollektion und ich mache jetzt halt eine Kollektion. Ich hatte angefangen mit Größe 38 bis 48, hat nicht lange gedauert, dass ich dann halt auch noch bis 52 erweitert habe.
Toll.
Ja.
Würdest du sagen, also woher hast du so diesen Mut genommen, dich selbstständig zu machen? Oder würdest du einfach sagen, das ist halt so passiert und du hast nicht viel drüber nachgedacht? Also
ich glaube, das war wirklich so. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Es kam so von einem zum anderen. Ich habe halt schon immer nebenbei immer genäht. Auch während des Studiums habe ich mir halt dann auch so ein bisschen Geld nebenbei verdient, dass ich für andere genäht habe, für Designer oder auch für Absolventen von anderen Modeschulen und habe das dann halt neben meinem Beruf auch weiter betrieben.
Ja.
Und habe dann halt irgendwann mal eine Designerin kennengelernt, die ein Atelier hatte mit einem Laden drangehangen. Und dann wurde plötzlich bei ihr ein Platz frei, irgendwie im Atelier. Und dann habe ich da halt immer mehr genäht. Und dann entwickelte sich das immer weiter und wurde größer. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Schnitte gemacht hat am Computer. Und ja, und dann dachte ich, okay, alles klar, ich mache das irgendwie. Es fügt sich gerade irgendwie so alles. Mhm. Ich habe einen Atelierplatz, wo ich nähen kann, meine Werkstatt. Ich habe da dran direkt einen Laden und zwar in Mitte. Also das war eine Seitenstraße von der Münzstraße. Das war eine Top-Lage. Ja. Ich hatte jemanden, der mir die Schnitte am Computer machen konnte, mit mir die Anproben gemacht hat, dann halt gradiert hat, in dem Fall runtergradiert hat, nur ein paar Größen hoch. Ich habe das mit ihr aber auch ganz genau besprochen. Wir haben unsere eigene Maßtabelle entwickelt, also weil wir konnten halt nicht nach dem normalgängigen Müller und Sohn Schnittsystem irgendwie gehen und nur 4 Zentimeter hochgradieren. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die Körper ja so unterschiedlich sind und man aber irgendeiner Größe halt auch einfach viel, viel mehr dazu geben muss und auch an unterschiedlichen Stellen. Ja. Wir haben dann halt unsere eigene Schnitttabelle oder Maßtabelle entwickelt und dann halt so zusammengearbeitet. Und so fing das dann halt irgendwie an. Und dann bin tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen. Muss ich ehrlich sagen, würde ich heute nicht nochmal so machen.
Wollte ich dich nämlich gerade fragen.
Aber nee, glaube ich nicht, weil ich kannte damals so viele, diese ganzen betriebswirtschaftlichen Part in so einem Unternehmen, das konnte ich alles gar nicht. Und das war auch sehr schwierig für mich, das dann halt so zu erlernen. Plötzlich musste ich eine Buchführung machen. Ja. Plötzlich musste ich Rechnungen schreiben. Plötzlich musste ich auch Mahnungen schreiben oder ich habe Rechnungen bekommen und auch Mahnungen bekommen und auch damit irgendwie umgehen und was ist eine Steuernummer, was ist eine Gewerbeanmeldung, was ist dies und jenes, und das hat man halt im Studium überhaupt nicht vermittelt bekommen. Also ich habe jetzt letztens, weil ich an einer Uni halt auch für die Dozenten so ein paar Vorträge halte, und wir hatten halt so unterhalten, okay, was könnte Thema sein, und ich habe halt ein Konzept eingereicht, dass man sagt, okay, man bereitet einen auf die Selbstständigkeit vor, was ist, wenn ich mich mit einem eigenen Label selbstständig machen möchte, was sind die Strickfallen, was sind die Möglichkeiten, was gibt es überhaupt an Zuschüssen oder Hilfestellungen. Ja, also leider für mich, aber Gott sei Dank für die Schule, wird das tatsächlich heutzutage auch schon unterrichtet. Also das ist Thema. Gott sei Dank, damals hat es mir sehr gefehlt. Ich musste es mir alles selber beibringen. Ich habe dann ganz viele Workshops irgendwie gemacht, um es mir dann halt irgendwie selber beizubringen tatsächlich,
Was würdest du einer jungen Frau sagen, die Lust hat, nach der Ausbildung sich selbstständig zu machen mit einem Modelabel? Könntest du da einen Ratschlag geben?
Ich glaube, ich würde jedem raten, es nicht alleine zu machen. Sich irgendwie einen Partner zu suchen, der vielleicht tatsächlich in dieser kaufmännischen Schiene gut ist, auch vielleicht gut vernetzt ist, der halt auch diesen Verkauf für einen übernimmt. Also das habe ich damals auch für mich selber gemacht. Es war schwierig für mich. Also ich habe da halt ganz klassisch so Klinkenputzen gemacht. Ich bin in die Boutiquen gegangen mit meinen 3 Kleidersäcken und habe gesagt, hallo, ich bin die Natalia und ich habe ein neues Modelabel und ich mache irgendwie Mode, die jeder Frau passt, von klein bis groß, und das ist halt so mein Alleinstellungsmerkmal oder das ist halt das Tolle an der Kollektion, und habe schon positives Feedback bekommen und alle waren interessiert, aber ich habe zum Beispiel damals den Fehler gemacht, weil ich wollte jetzt einfach nur in den Läden hängen. Ja, ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich mich auf so ein Kommissionsgeschäft eingelassen habe mit ganz vielen Boutiquen. Das würde ich heute auch jedem von abraten, weil ein Kommissionsgeschäft ist halt so, dass der Laden selber trägt absolut kein Risiko. Er nimmt deine Sachen an, er hängt sie in den Laden. Alles, was verkauft ist, ist gut.
Ja.
Alles, was nicht verkauft ist, kriegst du wieder zurück. Dadurch baust du dir halt einen riesen Lagerbestand auf. Du willst ja auch jeden Laden dann halt mit der kompletten Kollektion bestücken. Klar. Geht ja nicht, dass irgendwie Lieschen Müller irgendwie ein Kleid und ein Shirt kriegt und der Hans-Georg irgendwie einen Mantel und einen Rock. Also du musst ja schon gucken, dass es ja auch dann auf der Fläche im Laden gutes Bild ergibt. Und dann kam halt diese Größenrange dazu, von Größe 38 bis 52 zu produzieren, ist ja auch ziemlich viel.
Wie viele Teile war dein Ziel pro Kleidergröße zu haben? Weil, also um es vielleicht auch ganz deutlich zu sagen, dann auch für euch, die da nicht so firm sind, sagen wir mal, eine normale Kollektion hat von 34 oder 36 bis 42, 44, was ja auch schon eine große Anzahl ist. Und dann hattest du ja phasenweise bis 52. Also das ist so irre, ne, das zu produzieren. Und vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, dass viele auch tatsächlich so produzieren, dass sie nur ein Sample haben und dann auf Bedarf auch tatsächlich bedienen, ne? Gerade in großen Größen. Also eigentlich, was du gemacht hast, ist fast schon verrückt, ne?
Ja, definitiv. Kann man doch so also sagen, würde ich nie wieder machen, das ist ein riesen Fehler. Naja, aber muss man halt auch irgendwie durchgehen. Ich habe ja dann auch viel gelernt. Irgendwann mal habe ich dann auch mich mehr auf Messen präsentiert und nicht mehr diese Kaltakquise durch die Stadt gemacht. Habe mich auf Messen präsentiert, habe mir Orderkunden gesucht, die bei mir eingekauft haben und dementsprechend habe ich dann halt auch produziert. Ja. Also erst wenn ich also nach einem bestehenden Auftrag, ich habe nicht mehr ins Blaue produziert. Ja. Und das ist halt das normale Geschäft und somit sollte man halt auch an diese Sache rangehen, weil ich meine, von Größe 38 bis 52, das sind glaube ich schon 7 oder 8, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, Größen, die du ja schon nur für einen Satz machen musst. Genau. Und ich hatte halt eine Produktion in Polen, die haben halt auch kleinere Stückzahlen gemacht, aber klar, du musstest trotzdem irgendwie 50 Stück abnehmen, sonst wurde es darunter auch viel, viel teuer. Also so eine Produktion von einem Kleidungsstück, es ist halt nicht das Massengeschäft, was man irgendwie in Asien betreibt und was sich halt große Konzerne irgendwie leisten können. Ja. Du produzierst halt 50 Stück und das ist eine Riesenmenge. Also wenn du halt noch klein bist, ich meine, das muss man auch erstmal alles zahlen. Ja. Und dafür musst du auch die Stoffe einkaufen. Ja. Und vor allem wissen wir ja alle, große Größen haben auch einen großen Stoffverbrauch. Ja. Also wenn man dann halt ausgefallene Schnitte oder Mäntel, ich weiß, damals hatte ich so einen Trenchcoat gemacht mit einem riesigen Kragen, da hat immer meine Schnittdirektrice mit mir geschimpft und gesagt, Natalia, wie sollen wir denn das Teil da einlegen, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Und man hat's, aber man wollte es halt, man hat es dann halt doch irgendwie durchgeboxt und man wollte ja auch nicht einstecken irgendwie, weißt du, dass man nur sagt, ja gut, aber nur weil es jetzt eine 52 ist, warum sollte ich ihr das wegnehmen, ich möchte es ihr halt auch gönnen irgendwie, aber das bedarf halt alles dann dieser Mengen.
Ja, aber vielleicht kann ich da noch mal kurz was zu sagen, weil ich glaube, damals und auch heute haben wir ja einen Punkt, der, glaube ich, auch so einem jungen Menschen, der will, wie du das warst, die daran glaubt und auch immer die Bestätigung bekommt, weil das ist heute so und das war auch damals so. Wir wissen ja, dass über 60% der deutschen Bevölkerung über Kleidergröße 42, 44 trägt. Wir wissen, es gibt diese Kaufkraft. Wir wissen, es gibt diese Frauen, die keine Kleidung haben, die keine Mode haben, die keine Angebote haben. Es wird immer darüber geredet, dass sie da sind. Mhm. Und alle, und da gehören so viele zu, haben das ja auch versucht und sie nicht erreicht. Wenn jemand, glaube ich, diesen Schlüssel finden würde, wie man diese Frauen erreicht, wie man diese Kaufkraft auch erreicht, dann wären wir, glaube ich, schon alle in einer ganz anderen Situation. Und das Problem ist aber, so wie ich das einschätze, dir wird wahrscheinlich vom Tag 1 an begegnet sein, dass die Menschen dir gesagt haben, du machst genau das Richtige, super, es gibt so wenig Mode in den großen Größen, du bist auf dem richtigen Weg, das wird sich durchsetzen, sei mutig. Also ich glaube, dass man dann, wenn man das so hört, und das sagt einem ja auch heute noch, sagen uns das ständig Leute, und immer wieder gibt es Versuche von Firmen in großen Größen, Modeangebote, die sich dann doch zurückziehen und das lassen, weil das ist ja Fakt. Die Kaufkraft, die Frauen sind da. Wie man sie erreicht, ist dann die andere Frage. Ne?
Also ich stimme dir dazu, es gab schon immer vieles positives Feedback, dass die gesagt haben, das ist genau das Richtige, das ist eine tolle Kollektion, weil ich halt auch immer sehr schlicht in meiner Kollektion war. Also ich bin halt selber ein cleaner Typ und ich weiß noch, dass damals in der Uni halt ein Dozent immer gesagt hat, ja, die Modedesigner, wenn die anfangen, sind die ganz bunt und gehen ganz schwarz raus. So war es genauso bei mir auch. Ja. Schwarz ist immer noch meine Lieblingsfarbe, also ich bin jetzt kein großer Freund von großen Drucken, hatte meine Kollektion nie, es waren immer so eher gedecktere, aber wirklich schöne Farben. Und ich habe das dann über die Schnitte gemacht.
Ja.
Und aufgrund der kleinen Stückzahlen, aufgrund der Produktion jetzt auch in Europa, die Stoffe kamen aus Europa, hat das Ganze natürlich auch seinen Preis gehabt. Ja. Und da muss ich sagen, man hat die breite Masse da nicht treffen können. Mhm. Also die Plus-Size-Frau, wie du sagst, das sind 60%, das ist eigentlich eine Masse.
Ja.
Die normale Größe, die Masse, die Kaufkraft, die da ist, die ist es gewohnt, auch bei H&M ihre trendigen, tollen Teile zu kaufen. Ja. Bei Zara, die sind halt günstig.
Ja.
Im Plus-Size-Bereich ist es halt schwieriger. Und du kannst es halt in dieser Größe nicht bieten. Du bist halt automatisch teurer.
Ja.
Und nicht jede Frau hat dann halt das Geld, irgendwie 190 Euro für ein Kleid auszugeben.
Beziehungsweise, weißt du, was ich denke, dass heute, wenn ich mir so junge Frauen anschaue oder auch allgemein Frauen, wenn man über große Größen spricht, über Wertigkeit, über den Unterschied von Schnitten und von Produktion in Deutschland, finde ich, dass heute, so 10 Jahre später als deine Labelgründung fast schon, ein anderes Bewusstsein ist als damals. Das finde ich schon. Ich weiß nicht, wie du es als Designerin
wahrnimmst. Ja, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Ich finde, das spürt man auch, dass auch früher oder damals, sage ich mal, auch die Plus-Size-Frauen auch gedacht haben, ja, aber ich bin es doch gar nicht wert, das mir zu gönnen. Also da, das war ja auch schon so das Problem, dass es einem suggeriert wurde, du bist es dir nicht, gar nicht wert. Du bist es nicht wert, schön auszusehen oder dich schön zu kleiden. Und dadurch fehlte halt auch so viel dieses Verständnis in einer Frau mit einer großen Größe.
Oder auch, also das sage ich immer, wenn mich da irgendwie Journalisten fragen, wenn es so auch um Instagram geht, ob ich das schlimm finde. Und ich glaube, das ist beides. Aber als wir klein waren, gab es irgendwie als dicke mediale Frau heller von Sinn, finde ich. Weißt du?
Ja.
Und heute, wenn man den Hashtag Plus Size, Curvy, Plus Size Mode, Curvy Mode googelt, gibt es so viele Vorbilder. Ich glaube auch, dass das Stadtbild ein anderes geworden ist.
Definitiv, definitiv, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich muss auch wirklich sagen, dass ich vielleicht damals zu früh war mit meinem Label, weil ich habe es gemacht von 2010 bis 2015 und erst dann fing das an mit der Plus Size Szene. Erst dann fing das an mit Instagram.
Ja.
Und ganz stark mit den Bloggern auch irgendwie in dem Segment. Das hatte ich halt alles nicht.
Ja.
Das hat mir so gefehlt.
Ja,
also das hätte mich vielleicht auch viel mehr gepusht und viel mehr halt die Motivation gegeben, das auch durchzuhalten, irgendwie als kleines Label, sich dazu behaupten auf diesem Riesenmarkt.
Oder guck mal, wenn wir jetzt als Beispiel sehen, heute gibt es ja auch die Plus-Size-Firmen. Ich finde ein gutes Beispiel, es gibt ja dieses kleine Label Mabel, wo dann große Firmen wie Happy Size zum Beispiel sagen, wir helfen dir und die macht eine Mini-Kollektion für uns angegliedert.
Ja.
Also, oder auch Anna Scholz, die viel später, nachdem du ja aufgehört hast, dann jetzt dann mit Ulla Popke davor, mit Shigo, also jetzt werden die Plus-Size-Designer die Einzelnen angegliedert.
Ja.
Und wenn wir jetzt auch an Anna denken, die ja dann auch irgendwann nach England gegangen ist, weil es eben schwierig war in Deutschland damals.
Definitiv,
ne?
Genau. Also ich glaube auch so, im Ausland ist der Markt schon viel, viel früher da gewesen.
Ja.
Halt vor allem auch England und die USA.
Ja.
Also da, die gehen ja auch ganz anders mit diesem Thema um. Da ist es ja das Normalste von der Welt irgendwie.
Ja.
Nur wir Deutschen sind da so ein bisschen die Spätzünder.
Das ist für mich halt auch so schön, also für euch vielleicht auch ganz interessant, weil ich weiß nicht, welches Jahr, wann haben wir uns kennengelernt? Das war
2010 oder 2011, ne? Ja, genau.
Wir das war nicht die gelbe Kollektion, das war deine erste? Also ich nenne sie immer die gelbe.
Ja, die gelbe war die erste, ja, das stimmt. Da haben mir auch alle Stoffeinkäufer gefragt, oh mein Gott, Frau Weimer, Sie kaufen gelben Stoff ein?
Jawohl.
Das verkauft sich doch nie. Muss ich auch sagen, hatten sie ein bisschen recht, aber man wollte trotzdem mutig sein.
Ja. Und heute wäre es wahrscheinlich gar nicht schlimm, weißt du, gar nicht mutig.
Nein, überhaupt nicht. Mm-mm.
Und als wir uns da kennengelernt haben, da war das, wie du sagst, wir haben da ja beide in Berlin gelebt. Du hast mich gebucht als Model und damals, ich überlege gerade, es gab wirklich gefühlt, es gab noch Joachim mit Alle Drund.
Mhm, genau.
Aber es gab keine Plus-Size-Community. Das war auch noch vor der ersten Curvy is Sexy-Messe.
Definitiv,
es gab bestimmt vereinzelt ein paar Plus-Size-Blogger, aber da können wir wirklich noch nicht von einer Community sprechen.
Nein, überhaupt nicht. Das war ja auch medial gar nicht die Reichweite, wie jetzt heute irgendwie, dass da berichtet wurde oder dass man seinen Blog hatte, darüber geschrieben hat. Nee, gar nicht. Man war halt darauf eingestellt, du musst dich auf Messen präsentieren, damit irgendjemand auf dich aufmerksam wird. Solche Messen sind natürlich auch unfassbar teuer, was ich halt tatsächlich so unfair finde. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber es hat mich damals immer so aufgeregt. Du hast die Händler angesprochen, hast gesagt, so, da bin ich, ich habe hier ein neues Produkt, ich bin ganz neu und frisch und voller Tatendrang. Und die haben gesagt, ja, also es ist ja wirklich schön, was die machen, aber wenn sie nächste Saison noch da sind, dann kommen wir zu ihnen und bestellen. Und du denkst dir, ja, aber wenn keiner bestellt, wie soll ich denn bis zur nächsten Saison überleben?
Richtig.
Also klar will man das Risiko irgendwie mit jemandem neu nicht eingehen, aber also es war trotzdem, es war wirklich schwierig. Ich war damals dankbar, zum Beispiel der Wabi war einer meiner ersten Order-Kunden.
Ja.
Da war ich auch wirklich ganz happy darüber. Wir hatten es in Düsseldorf irgendwie auf der Messe kennengelernt. Und dann ging es halt, ich hatte auch in der Zeit so einige Zeitungs irgendwie Artikel dann über das, weil es war dann doch was Neues. Also es war schon immer ein Gespräch und es war halt so ein Zugpferd für, oh, wir schreiben mal einen Artikel, es gibt da halt was für große Größen, hatten wir noch nicht, machen wir mal. Ich war irgendwie im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen mit der Kollektion und da hast du dann halt wirklich gemerkt, sobald sowas ausgestrahlt wurde im Fernsehen, wie viel E-Mails du dann plötzlich bekommen hast oder wie stark dann plötzlich die Einkäufe waren. Also du hast gemerkt, es ist jemand da, der will es kaufen.
Und
es ist nicht nur einer, sondern das sind irgendwie Hunderte.
Ja.
Aber die halt zu erreichen, es ist halt wirklich außerhalb des Internets und des Fernsehens ist es halt wirklich schwierig. Ich muss dazu sagen, das würde ich auch jedem, der sich jemals selbstständig machen möchte mit einer Kollektion, würde ich jedem raten. Ich habe in der Zeit eine Designerin kennengelernt, über den Berlin Nomad damals.
Ja.
Es war halt so ein Riesenshop von Jörg Wiechmann, der heute die Panorama macht. Der hat halt die Berliner Designer unterstützt, die Szene, und hat halt einen großen Laden in Friedrichshain gehabt, wo man dann halt als Berliner Designer seine Sachen verkaufen konnte. Und jetzt nicht nur Modedesign, sondern es war halt alles Produkt, es war Grafiken, es war also ein ganz toller Concept-Store. Und darüber habe ich halt auch eine andere Designerin kennengelernt, hat die dann gesagt hat, du Natalia, wollen wir nicht zusammen einen Laden aufmachen? Mhm. Und ich war ja so ein bisschen skeptisch, oh mein Gott, und dann hast du ja diese täglichen Kosten und wir haben es aber dann doch gemacht und wir haben es so gemacht, wir haben es zu sechs zusammengetan. Jeder hat was anderes gemacht. Irgendwie zwei haben halt die Straight-Größen irgendwie gemacht für Frauen. Die andere hat Strick gemacht, die andere hat Bademode gemacht, Schmuck. Ich war dann halt für die Übergrößen da. Wir haben uns einen Laden in Prenzlauer Berg angemietet. Den gibt es übrigens immer noch in der Kollwitzstraße Nordost 92. Schöne Grüße an die Mädels. Ganz toller Laden. Wir haben es zu sechs angemietet. Dadurch war halt schon mal die Miete nicht so hoch. Du konntest es dir leisten. Und wir haben jeder einen Tag im Laden gestanden, sozusagen. Hattest du dann halt auch keine Personalkosten.
Ja.
Das war super. Ja. Du konntest halt deine Kollektion in der breiten Masse verkaufen. Du hattest endlich mal mit dem Endkunden zu tun und nicht mit dem Einkäufer, die dann ja eh immer noch eine ganz bestimmte Meinung haben. Du konntest sofort sich mit dem Endkunden unterhalten, was gefällt ihm weniger, irgendwie darauf Einfluss nehmen. Wir haben halt direkt auch einen Änderungsservice irgendwie angeboten. So dieses Persönliche war ganz stark im Vordergrund. Und das Beste war dann natürlich, du hattest halt keinen Zwischenhändler da drin. Du hast halt die Sachen verkauft und es ging halt alles an dich.
Ja.
Und das war wirklich, also das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, wenn man halt irgendwie so einen kleinen Laden aufmacht mit mehreren Leuten.
Und dann bist du, wie alt warst du da, irgendwann schwanger geworden?
Ja.
Wie viel hast du zu diesem Zeitpunkt gearbeitet und wie viel Freizeit hattest du, als du schwanger wurdest? Also wie kann man sich da dein Leben vorstellen?
Arbeitend.
Ja, das ist ja meistens die Kehrseite der Selbstständigkeit. Ne?
Ja, schon auf jeden Fall. Also ich wurde schwanger Ende 2012 und das habe ich dann auch so einen Tag vor einem Shooting erfahren. Irgendwie so noch in den letzten Vorbereitungen, du denkst so irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht. So in den letzten Einkäufen der Accessoires irgendwie bin ich dann doch in die Apotheke, habe mir diesen Schwangerschaftstest geholt und juhu, ich war schwanger. Ja, es ist was ganz anderes. In der Selbstständigkeit hast du halt nicht den Luxus dieses Mutterschutzes.
Ja.
Ich habe bis zum Schluss gearbeitet. Ich habe halt noch, weiß ich nicht, in der letzten Schwangerschaftswoche, weil wir vorher dann noch umgezogen sind in eine größere Wohnung, weil ich mir dann halt das Atelier dann, damit ich weiterarbeiten kann mit Kind, habe ich mir in die Wohnung verlegt. Habe dann halt noch auf einer riesengroßen Leiter gestanden, irgendwelche Regale angebracht mit einem dicken, dicken Bauch. Und dann kam mein Sohn und ich habe mir tatsächlich 3 Wochen Ruhe gegönnt und dann ging es weiter. Und ich muss halt wirklich allen Müttern sagen, die sich, die halt vielleicht Angst haben davor, ein Kind zu bekommen und zu arbeiten. Ich glaube, und oder ich weiß es, weil ich es auch selber erlebt habe, wenn man möchte, schafft man alles. Mhm. Also ich habe dann halt Besprechungen gehalten und der Kleine war bei mir vorne in der Manduka und ich stand da so wippend und alle haben mich angeguckt und ich habe dann halt versucht, irgendwie eine Besprechung durchzukriegen und der Kleine hat dann geschlafen. Oder ich habe dann halt natürlich mit sehr engen Arbeitskolleginnen Besprechungen gehalten und der Kleine lag bei mir an der Brust und hat dann, ich habe den halt gestillt und habe halt in jeder freien Minute, wo er geschlafen hat, dann halt noch gearbeitet. Der ist dann halt, ich glaube, aber das ist auch wirklich so, dass man als junge Mutter automatisch so viel Energie hat, dass man so diesen Schlafmangel, also, weil sonst würde man das normalerweise nie überstehen. Diesen Schlafmangel, den man halt mit kleinem Kind hat.
Ja.
Und mein Kleiner war wirklich so, der wollte alle 2 Stunden gefüttert werden. Und das heißt, du hast auch nie nachts durchgeschlafen, du wurdest alle 2 Stunden geweckt. Und aber man entwickelt, glaube ich, wirklich durch, weiß ich nicht, da kommt hormonell passiert so viel im Körper, dass da so ein Schub kommt. Und immer sobald er dann halt abends im Bett war, saß ich dann noch bis spät in die Nacht am Computer und habe die Sachen gemacht. Und habe halt keine Freizeit gehabt, nein.
Hast du jemals in dieser Zeit darüber nachgedacht, wie du das findest oder gar nicht, dass du gar keine Freizeit hast und immer nur arbeitest? Oder hast du ja, du hast bestimmt auch deine Freunde gesehen, die mehr Freizeit hatten.
Mhm.
Und du hast ja vielleicht auch irgendwann gemerkt, durch die Selbstständigkeit hattest du immer weniger Zeit. Also war das für dich ein Thema oder gar nicht?
Doch, doch. Also ich habe halt, aber es kam so schleichend, man hat es halt selber gar nicht so mitgekriegt, dass man plötzlich nur noch am Arbeiten war und halt gar nicht mehr ausgegangen ist, seine Freundin nicht mehr gesehen hat. Und ich weiß noch ganz genau, ich glaube, das war ein Geburtstag von einer Freundin, da war ich halt eingeladen und saß halt da und habe mir gedacht, ist das krass, ich habe die alle schon so Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ich habe überhaupt kein Leben, also keinen Anteil mehr an ihrem Leben und habe dann halt so für mich festgestellt, ich muss es halt irgendwie ändern, ich muss mir halt so feste Termine setzen, die ich dann halt irgendwie so doch durchziehe und halt mehr mit den Freunden mache. Und ich habe das dann auch in der, also nach der Schwangerschaft, wo mein Sohn halt schon geboren wurde, habe ich dann halt auch diesen Ausgleich gesucht, dass ich mir bestimmte Termine gesetzt habe. Ich bin dann halt, damit ich trotzdem noch so dieses Muttersein genießen kann, habe dann halt, bin zum Babyschwimmen gegangen, bin dann, habe einen P-Cup-Kurs gemacht, musste dann halt natürlich, also das fand ich immer so schade, weil die ganzen Mütter nach dem P-Cup sich dann noch im Café getroffen haben und ich habe dann mein Kind eingepackt und habe gesagt, sorry, ich muss jetzt arbeiten gehen.
Ja.
Irgendwie. Oder ich muss in den Laden oder dies oder jenes. Also ich habe es dann zwar genossen, dann jeden Mittwochmorgen um 9 Uhr beim P-Kipik zu sein. Ich wusste, ich habe jetzt 1 Stunde und danach bin ich aber halt direkt wieder irgendwie losgezischt. Und ich denke oft so darüber nach, ob ich es halt genossen hätte, mehr Freizeit mit meinem Kind zu haben, ob mir das gefehlt hat. Aber damals habe ich da gar nicht so stark drüber nachgedacht. Ich hatte halt so diese festen Termine, wo ich dann halt genießen konnte.
Ja.
Und dann war es halt aber so mein anderes Baby, was ja halt trotzdem noch da war und was halt auch betreut werden musste.
Und dieses andere Baby, also nicht, dass jetzt du gesagt hättest, ich habe jetzt ein Baby, ich habe meine Kollektion. Du hast dann tatsächlich, was ja auch so unfassbar mutig ist, damals im Beginnenden in der Planung des Bikinis, was es ja heute immer noch gibt am Kudamm, die gesagt, ich habe da einen Ort, wo ich meine Kollektion vertreibe. Wie kamst du auf die Idee? Woher kam der Mut? Und es war ja wirklich auch in der Phase, wo dein Sohn klein war, ne?
Der Laden im Bikini, ja. Also ich habe den eröffnet, da war mein Sohn, ich glaube, so ein knappes halbes Jahr alt.
Ja.
Und ich habe mir dann fest vorgenommen, okay, zur Eröffnung hast du dann aber auch schon abgestillt. Und es war dann wirklich so, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann so die ersten Tage im Laden stand und meine Brüste platzten. Aber nein, es war halt, wie kam ich zum Bikini?
Ganz kurze Zwischenfrage, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären. Ich will es vergessen, das war ja damals klar, es ist nur eine begrenzte Anzahl an Monaten für jeden Mieter. Ne? Das war ja auf eine kurze Dauer.
Genau. Es war halt dieses Boxensystem, was halt am Anfang der Eröffnung des Bikinis ja ganz stark im Erdgeschoss aufgebaut war.
Ja.
Mittlerweile ist es ja auch schon ganz reduziert, dass man gesagt hat, es gibt verschiedene Größen der Boxen, die man halt anmieten kann. für eine bestimmte Dauer. Ich glaube, das kürzeste war 3 Monate, mhm. das längste 12 Monate. Und ich habe mir das dann halt so in der Bauphase des ganzen Bikinis waren ja da schon viele in Verhandlungen und haben es dann immer da angeguckt und die Baustelle und das gute Konzept. Und wir alle waren halt so begeistert davon. Und ich war auch am Anfang unfassbar begeistert. Das Konzept ist auch wirklich toll.
Ja, genau.
Also es ist halt nicht so ein Shopping-Center, was man an jeder Ecke hat, sondern es ist halt auch mal was anderes und individuelleres und nicht vollgepackt mit irgendwelchen Ketten. Ich fand das super und deswegen war halt auch so der Schritt für mich, ja, ich muss dann halt vielleicht auch mit meiner Premium, sage ich mal, Mode auch mehr dahin, da finde ich halt so meine Kundschaft.
Ja.
Ich muss sagen, für mich ist das Konzept dann doch nicht so wirklich aufgegangen, weil es halt, vielleicht ist der Standort nicht der passende, weil unter der Woche war es halt wirklich leer.
Oder vielleicht auch das, was ja auch viele kritisiert haben, dass dieses Boxensystem doch nicht so passte, ne?
Ja, das war halt eher so eine Touristenattraktion irgendwie. Man hat es angeschaut, aber man ist da nicht wirklich hingegangen zum Shoppen irgendwie. Und das ist halt, ja, irgendwie, es fehlte dann so das Ergebnis, das gute Ergebnis am Ende des Tages halt immer gefehlt. Ja, das war wirklich schade.
Aber hast du es trotzdem so im Nachhinein, das war ja wahrscheinlich, es ist ja auch so ein geschichtlicher Moment da am Zoo, dieser Bau, diese Wiederbelebung dieses Ortes und das war ja auch ein großes Presseevent. Und ich finde bis heute und auch damals, auch gerade Leute, die jetzt sich auch interessieren für Architektur, für kulturelle Dinge, es war immer ein Thema, ein ganz toller Bau. Alle haben das Konzept gelobt, alle haben auch die Geschäfte bis heute gelobt und die Labels. Aber für die Leute, die da waren, war es ja immer auch einfach ein bisschen schwierig. Aber die Wahrnehmung war, glaube ich, eine ganz andere der Stadt oder auch der Menschen, als für euch dann, die ihr da tatsächlich euer Leben hattet.
Ne? Genau, weil tatsächlich ein Laden, der Mode verkauft oder halt der halt irgendwie andere Sachen verkauft, der lebt nicht vom Interesse.
Ja.
Der lebt davon, dass man die Sachen kauft.
Ja.
Und die Kaufkraft war halt nicht da.
Mhm.
Also oder nicht in dem Maße, dass man halt diese ganzen Kosten hätte stemmen können, weil es ist halt trotzdem ein Shoppingcenter, du hattest halt diese Öffnungszeiten, an die du dich halten musstest.
Ja.
Du hast auch alle offenen Sonntage mitnehmen müssen. Irgendwie und das war schon schwierig. Also es ist nicht ohne.
Aber wenn man sich das so anschaut, du hast ja eigentlich alles, was man machen kann und auch was man als Verantwortung hat, als ein Label. Du hattest deine Kollektion bei anderen Anbietern, sowohl online als auch stationär. Du hattest deinen eigenen Laden, du hattest deinen eigenen Online-Shop. Also du hast ja wirklich alles, was man als Label machen kann, bespielt. Und das ist ja schon auch eine unfassbare Verantwortung und Arbeit neben dem Muttersein. Und du warst ja immer alleine mit dieser Verantwortung, ne? Wenn man das so sieht, du hast vielleicht mal irgendwie Personen gehabt, die dir vielleicht irgendwie in einigen Abteilungen da vielleicht geholfen haben, aber hast du das auch so empfunden damals, dass du das wirklich alleine stemmst oder erst jetzt
im Nachhinein? Nee, ich habe mir damals schon immer gewünscht, dass ich einen Geschäftspartner gehabt hätte, mit dem man solche Entscheidungen hätte treffen können. Aber es ist halt unfassbar schwierig, jemanden zu finden, wenn du das schon selber gegründet hast, der halt mit in die Sache reingeht und sagt, okay, ich verdiene die nächsten Jahre kein Geld und ich mache das jetzt halt aus Leidenschaft heraus. Also es ist halt schwierig, jemanden zu finden. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn ihr euch selbstständig machen müsst, guckt im Vorfeld, gibt es da nicht jemanden, der diese Sache auch irgendwie liebt, der sich mit euch ausprobieren möchte, dass man gemeinsam startet.
Ja.
Wenn du das dann halt schon alleine gestartet hast, du hast ja dann auch deine eigenen Vorstellungen und Ideen und dann halt jemanden aber zu finden, der so mit reinsteigt in deine Ideen und das fortzuführen. Und ich hatte schon immer dann Leute kennengelernt, aus denen, mit denen ich dann halt beruflich zu tun hatte, so wie auch wir, aus dem dann halt eine tiefe Freundschaft irgendwie entstanden ist, die mir immer geholfen haben, die halt irgendwie kein Geld dafür genommen haben und wie auch immer. Aber es war trotzdem, die Verantwortung hatte immer ich.
Ja, na klar.
Und das war das Schwierige daran.
Ja.
Ja.
Und wenn wir so einen großen Sprung machen, wenn wir seit dieser Bikini-Zeit jetzt nach heute schauen und was seit dieser Zeit in den großen Größen passiert ist, du hast ja auch schon angedeutet, dass du sagst, du warst vielleicht auch einfach zu früh. Mhm. Wie nimmst du heute Plus Size und die großen Größen wahr? Du bist ja auch teilweise sichtbar, teilweise unsichtbar, auch beratend in den letzten Jahren sehr viel tätig und hast auch viele Projekte in diesem Bereich, aber auch außerhalb und machst auch viele Veranstaltungen, unterrichtest und bist auch beratend tätig, ne? Und auch aktiv, auch im redaktionellen Bereich. Wie nimmst du das jetzt so wahr in den letzten Jahren und wo siehst du dich da und wie sehr ist Plus Size für dich noch ein Thema oder ist vielleicht auch so für dich gefühltes Kapitel auch vielleicht langsam abgeschlossen für dich?
Nee, abgeschlossen ist es nicht. Ich finde die Veränderung von Plus Size sehr, sehr positiv in den letzten Jahren. Ich finde es großartig, dass es halt auch medial so einen Vorsprung gemacht hat und dass man halt viel, viel mehr Plus Size Models sieht dass man halt auch mehr Plus Size Menschen im Fernsehen sieht und halt nicht auf diesem Comedy, auf dieser Comedy-Schiene, wie es halt früher war, sondern halt ernstzunehmende Menschen. Was ja auch du irgendwie machst mit deinem Blog und mit dem Modeln und mit dem Moderieren. Es ist halt wirklich großartig, dass sich Menschen so viel trauen, dass sich diese Frauen es trauen, es endlich zu machen. Und dass man da eigentlich sage ich mal, schon mehr positives Feedback bekommt. Also ist klar, es gibt immer noch die Nörgler und die Schreihälse, die das dann halt alles irgendwie ganz schlecht machen. Aber an sich ist es halt schon ein guter Vorsprung nach vorne. Es muss noch sehr, sehr viel mehr getan werden, definitiv. Es gab halt letztens auch eine Studie, das fand ich auch sehr interessant, dass halt die Modehändler dann auch sagen, ja, also unsere Kaufkraft ist da und große Größen, wir fragen die Leute immer mehr danach, immer mehr. Aber es gibt halt immer noch nicht dieses modische Segment oder dieses Premium-Segment in der großen Größe irgendwie. Ja, ja. Das fände ich ganz spannend tatsächlich noch irgendwie. Vielleicht, wenn ich jetzt irgendwann mal nochmal eine Plus-Size-Kollektion machen würde, dann halt tatsächlich in so eine modernere Richtung zu gehen. Nicht die ganz jungen Mädels und halt nicht die ganz günstige Schiene und halt auch nicht die klassischen oder die Best-Agers vielleicht. Aber so genau die Frau so zwischen 30 und 50, die halt einfach bewusst einkauft, die ein hohes, eine Wertigkeit irgendwie verkörpern möchte und die halt sich modisch anzieht. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von COS. Und so eine Linie für große Größen fände ich mega. Ja, also hätte ich totales Interesse daran.
Genau. Also für den Fall, dass es jemand hört, das sind wahrscheinlich auch eher Investoren, ne, oder auch große Firmen, würdest du heute sagen, würdest du dir auf jeden Fall anhören? Also da bist du nach wie vor offen, ne?
Ach, natürlich. Na klar, fragen. Und trotz Kind kriege ich das auch alles gestemmt.
Und wie würdest du das beschreiben, weil du hast ja so ein unfassbares Wissen, ne? Und du bist aber ja trotzdem auch momentan zumindest für die Menschen, die sich auskennen, die wissen darum, um dein Wissen und um deine Expertise, aber hat es einen Grund oder hat es was mit deiner Persönlichkeit zu tun, dass du gar nicht so sehr auch in diese Öffentlichkeit oder in den Vordergrund treten möchtest? Würdest du schon sagen, es hat auch was mit dir zu tun, dass du dich auch eher momentan so, wie soll ich das sagen, dass du nicht unbedingt ein sichtbarer Akteur bist, sondern eher im Unsichtbaren agierst und operierst.
Im Hintergrund. Ja, ich glaube, das ist was Persönliches tatsächlich. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der nach vorne schreit und sofort da ist. Und also ich bin doch da, aber ich bin nicht derjenige, der sofort sagt, hier bin ich. Ja. Nee, tatsächlich mache ich es halt eher gerne im Hintergrund. Also ich bin auch ein leidenschaftliches Organisationstalent. Ja, ja. Und habe das ja dann halt auch immer in all den Jahren irgendwie gemacht. Es hat angefangen mit den Modenschauen irgendwie in der Schule, im Studium, über dann halt im Beruflichen. Ja. Ich weiß, wir haben bei meinem ersten Job halt in Moskau dann immer diese Kundenevents mit Kochen und Dinner und dies und jenes. Und ich musste dann halt irgendwie den russischen Frauen eine Einkaufsliste schreiben, die sollen Basilikum besorgen. Und die haben mir irgendwas besorgt, keine Ahnung was, weil die es nicht wussten. Also es war halt immer so, dass ich halt auch immer so auf Perfektion bedacht bin. Aber dafür, ich finde, so für Perfektion und dieses Organisatorische braucht man auch mehr Ruhe. Und das schafft man leichter im Hintergrund. Ja. Und ich habe viele Projekte, an denen ich arbeite und bin aber eigentlich auch so ganz happy damit, dass ich jetzt nicht das Gesicht des Covers des Unternehmens bin, sondern halt tatsächlich eher beratend tätig bin, mache das halt auch schon lange mit Wundercurves zusammen und wir haben es damals halt bei den Plus Size Fashion Days kennengelernt und seitdem bin ich halt bei denen mit im Team dabei und es hat halt angefangen tatsächlich erstmal so in die Einführung, so in diese Plus-Size-Szene und viel mit Beratung und mittlerweile ist es halt auch eine ganz große redaktionelle Arbeit, die ich da tätige und ja, mal gucken, ich bin halt ganz gespannt, was noch so drauf zugeht, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich bin eher im Hintergrund. Aber ich liebe es auch und ich glaube, da entwickle ich mich halt aber auch am größten. Genau.
Was würde die Natalia von heute mit dem Wissen, der Erfahrung und alles, was du hast an Expertise und auch emotionalen Erfahrungen der Natalia von Anfang 20 sagen, die gerade in Berlin ankommt?
Ich glaube tatsächlich, keine Angst zu haben und an die Sache zu glauben. Wenn ich so oft darüber nachdenke, ich bin halt in dieses kalte Wasser gesprungen. Es war sehr mutig von mir, aber es war trotzdem mit sehr viel Ängsten behaftet. Und ich glaube, dass ich halt durch diese Ängste und diese Unerfahrenheit nicht so diesen ganz starken Glauben daran hatte, dass es halt wirklich, dass ich mich mit dem Label jetzt hier durchkämpfen kann. Ja. Ich würde mehr sagen, einfach mehr glauben, mehr wirklich Vertrauen in sich selber, dass man es schafft. Und nach all der Zeit, was ich alles erlebt habe, irgendwie kann ich sagen, man schafft alles. Und als Frau vor allem Dingen, man ist so stark, man schafft wirklich alles.
Ja. Du sagst gerade, als Frau schafft man sehr viel. Findest du, wenn, also ohne dass du jetzt da vielleicht viel drüber nachgedacht hättest, empfindest du seit deiner Labelgründung bis heute, dass wir da wirklich gleichberechtigt sind? Oder würdest du schon sagen, als Gründerin und auch Besitzerin eines Modelabels, wäre das als Mann leichter gewesen? Oder würdest du sagen, da hast du gar nichts erlebt von Unterschieden?
Ich tue mich immer schwer mit diesem Thema, diese Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Für mich ist es sowas als Selbstverständliches, dass man als Frau wahrgenommen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig bis gar keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt halt einem Mann nicht gleichwertig bin, egal in welchen Situationen. Klar, ich weiß, dass es solche Themen gibt. Ich weiß, dass es viele Benachteiligungen gibt. Ich persönlich, also ich, wahrscheinlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe diese Erfahrung nicht gemacht.
Ja. Wirst du in den nächsten Jahren in Berlin sein? Wo siehst du dich so in den nächsten Jahren?
In Berlin. Also das muss ich auch wieder dazu sagen. Irgendwie, ich habe in Berlin tatsächlich nur Freunde. Ich habe keine Familie. Und das ist natürlich mit einem kleinen Kind oft nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz liebe ich diese Stadt so sehr. Ich wohne jetzt seit fünf Jahren im Schöneberg. Und ich finde, das ist der schönste Bezirk irgendwie in Berlin, den ich jetzt halt bisher kennengelernt habe. Und ich fühle mich so wohl hier in meinem Kiez. Es ist so wunderschön und ich finde es auch großartig für meinen Sohn irgendwie. Ich glaube, dass man hier auch wirklich eine schöne Kindheit verbringen kann und gut aufwachsen kann. Und man hat halt auch diese Ruhen, man kann auch rausfahren und ist am See und ist im Grün und man hat ja ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen, mir fehlt nichts an Berlin. Ich finde es großartig hier. Ich glaube schon, dass ich noch lange hier bleiben werde, ja.
Und kannst du formulieren, was du dir vielleicht noch so wünschen würdest für dich privat und beruflich in den nächsten Jahren?
Ich bin da jetzt erstmal so ganz offen, glaube ich. Also klar, ich finde es immer spannend, neue Bereiche irgendwie kennenzulernen. Ich würde super gerne ins Eventmanagement mich mehr betätigen, weil ich merke, dass es mir ziemlich viel Spaß macht. Halt auch so, was den Modebereich angeht, wenn es jetzt halt irgendwie Events, Modenschauen oder halt irgendwelche Veranstaltungen da zu organisieren gibt, das fände ich großartig. Glaube, ich habe da halt auch wirklich ziemlich viel in den letzten Jahren gesehen und gelernt und weiß, was schieflaufen kann und wo man halt, was man besser machen kann. Und habe jetzt in meinem letzten Job irgendwie auch viel gearbeitet, dass ich irgendwie über ein Jahr lang gar nicht wusste, was mich am nächsten Tag erwartet. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil du halt jeden Tag auch mit neuen Lösungen oder Problemen beschäftigt warst. Und das war halt kein Alltag. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich so dieses mehr organisieren, mehr Event, mehr Konzepte durchzusetzen, Veranstaltungen zu machen, das würde ich mir wünschen. Genau, für die nächsten Jahre.
Also ich glaube, was wir ja auch mal gesagt haben, was tatsächlich ja sehr schwierig ist, also wir waren ja beide auf sehr vielen Plus-Size-Events, dass da zum Beispiel ja auch nicht spezialisiert ist, sei es, dass es auf den meisten Plus-Size-Events nie was zu essen gibt, was super schwierig ist, was immer der große Kritikpunkt ist, dass auf großen Plus-Size-Events die wichtigen Persönlichkeiten nicht in den ersten Reihen sitzen, die einzigen, die darüber berichten. Also ich glaube, wer uns zuhört, wer da Lust drauf hat, sich auf Plus-Size-Events zu spezialisieren, macht das.
Na, auf jeden Fall.
Notwendig, weil das ist wirklich so eine, also vielleicht hast du da ja auch Lust zu erteilen. Ich glaube, würde dich viele freuen, wenn du es machst. Weil das ist, glaube ich, wirklich immer auch noch so stiefmütterlich, ne?
Na, total. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass jetzt Essen direkt mit Plus-Size suggeriert werden sollte oder verbunden.
Also ich kann
aber
dir das aus Erfahrung sagen, dass das halt leider so ist, dass die meisten Frauen frühzeitig gehen, weil es nichts zu essen gibt.
Achso, bei der Veranstaltung selber dann. Okay, ich dachte halt im Vorfeld, ich habe dich jetzt so verstanden, im Vorfeld bei halt bei den Proben oder irgendwas. Na, definitiv, aber ich finde, das gehört halt auch zu jeder guten Veranstaltung, dass man halt irgendwie, also ich war selber auch schon auf so vielen Events und du bist immer ein längerer und ein glücklicherer Gast. Ja. Wenn da halt ein kleiner Kellner mit einem Kanapé-Tablett bei dir vorbeiläuft. Und dann bleibst du natürlich. Definitiv. Da kannst du auch Alkohol trinken und auch kaufen. Da bist du halt auch viel mehr bereiter, halt auch das Geld dann auch irgendwie dafür auszugeben. Ja. Definitiv, ja, klar.
Also das fände ich toll, wenn du das machst.
Ja, lass uns ein Plus-Size-Event machen mit Kanapés.
Ganz toll, Kanapés. Ja, und was kann man denn noch mal ganz Wichtiges auch dazu sagen, Natalia, weil das finde ich tatsächlich auch noch mal so ein Punkt. Findest du, Berlin ist so sehr anders als der Rest von Deutschland, was immer alle sagen, auch jetzt heute 2018, weil 2019?
Ich glaube ja.
Ja, ne?
Ich glaube, Berlin ist schon anders, also selbst wenn man so an seine Kinder denkt, mein Sohn ist in der Kita, da gibt's gleichgeschlechtliche Ehepaare, da gibt's irgendwie Regenbogenfamilien, da gibt's halt ganz viele ausländische Familien und das finde ich halt so toll, dass auch kleine Kinder sofort damit so in Berührung kommen, dass es halt so viel Unterschiedliches auf der Welt gibt und dass man nichts verurteilen müsste. Ich finde, Berlin sollte nicht so eine Single-Stadt bleiben. Also das ist das, was mich, das ist tatsächlich sehr, sehr auffällig in Berlin, dass halt alle so gerne ungebunden sind.
Was glaubst du, warum ist das so? Und du findest es also nicht so gut, ne?
Ich finde es selber nicht so gut, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das macht halt die Freiheit der Stadt aus.
Ja.
Man will halt alles erleben, man will halt alles mitnehmen, man möchte sich nicht binden. Aber es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat. Aber also ich persönlich bin halt auch ein Mensch, ich möchte ja auch irgendwann mal ankommen oder halt mich irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause fühlen. Also ich fühle mich schon zu Hause, aber ich möchte nach Hause reinkommen und sagen, Schatz, ich bin da, ich bin zu Hause. Irgendwie so dieses. Und das ist, finde ich, in Berlin, es ist halt eine Single-Stadt.
Oder beziehungsweise, Schatz, ich bin da, gibt es dann doch, aber es ist dann manchmal auch sehr temporär.
Genau. Morgen gibt es den Schatz dann nicht mehr.
Aber das ist ja eigentlich, das ist ganz witzig, das ist eigentlich wie damals, ihr mit Anfang 20 Sex and the City guckend, alle SMS und Beziehungen bewertet. Ist das jetzt, also das muss man auch wirklich sagen, Mädels und Frauen, wenn ihr nicht in Berlin wohnt und Single seid, ich glaube, es ist die beste Stadt, um Single-Frau zu sein und tolle Freundinnen zu finden, oder?
Definitiv. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich an diesen Abenden, wo man sich verabredet hat, hat sich nichts geändert. Jetzt trifft man sich wieder. Es sind dann vielleicht noch andere Themen dazugekommen.
Ja.
Aber das Thema Mann und Frau, das ist auf jeden Fall immer ausschlaggebend.
Und es ist gefühlt immer eine in der Beziehung, eine ist mindestens Single, die andere ist sich gerade am Trennen, ne? Die eine, also genau. Es gibt eigentlich alle Themen, gibt es immer reihum.
Ja, auf jeden Fall.
Es wird wirklich nicht langweilig.
Nee, es wird nicht langweilig.
Und es gibt so viele unterschiedliche Frauen, es gibt so viele Single-Frauen, dass man, glaube ich, auf jeden Fall passende Frauen für sich findet als Freunde.
Ja.
Also ich stelle mir gerade so vor, man ist vielleicht in einer Kleinstadt. Man ist gerade verlassen worden und alle Freunde und der ganze Freundeskreis ist gebunden, dann glaube ich, kann man auch noch mal mit Anfang 30 sich trauen und nach Berlin ziehen. Weil ich glaube, das überlegen ja viele.
Ach, auf jeden Fall. Ne? Aber natürlich, na klar, man lernt jetzt so viel, so schnell auch Leute kennen, sei es über die Hobbys, über die Uni, über die Kita, also über den Sport.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das ist ja auch das Gute, wie gesagt, man ist halt so offen und man ist halt nicht so zugeklappt und hat so irgendwie Schollen vor den Augen und ich finde, das ist halt auch so schön, dass viele sagen ja, Berlin wäre so eine unfreundliche Stadt.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen, habe ich auch selten erlebt. Also klar, also es gibt den Busfahrer, der dann halt irgendwie einen anschimpft, aber ich finde, das ist dann halt so eher charmant.
Ja.
Also ich finde, da wo ich mich jetzt aufhalte oder so wie ich durch die Gegend gehe, ich finde es halt eigentlich alles freundlich und offen, ja. Und verständnisvoll.
Ich würde dich gerne noch fragen, weil wir beide sind ja Kinder, die wahrscheinlich du auch ohne Telefon groß geworden bist, ohne Telefon an sich, ohne Mobiltelefon, dann auch wahrscheinlich Spätcomputer, Apps waren sowas von überhaupt nicht vorstellbar in unserer Jugend. Ich sage mal so liebevoll, also nicht jeder von uns wurde immer an der Bushaltestelle angesprochen, aber theoretisch war es möglich. Ich weiß, Anfang, wo wir 20 waren, hat man noch in der U-Bahn mal einen Flirt gehabt, weil man eben nirgends hingucken konnte, außer man hat gelesen. Und heute gibt es ja Apps, heute gibt es Tinder, heute wird alles virtuell, findet fast statt. Ich habe auch das Gefühl, dass die, wenn ich manchmal ausgehe, was nur noch selten passiert und ich so Leute sehe, die Anfang 20 sind, gefühlt hat man das Gefühl, die denken so, ach wozu heute, ich gehe heute Nacht auf meine Couch und swipe nach rechts oder links.
Genau, und erlebt da was.
Genau, und dann finde ich da den passenden. Bist du froh, dass du nicht in dieser Zeit jung bist, gerade in Bezug auf Partnersuche und überhaupt? Also bist du froh drum, um dieses analoge noch erleben von damals?
Auf jeden Fall, definitiv. Dass man halt das auch sozusagen vergleichen kann und heute so in alten Erinnerungen schwelgen kann. Weißt du noch damals, die Telefonkarte, die war leer. Weißt du so? Oder man hat es halt nicht mehr irgendwie, man hat sich nicht so viel verabredet, man ist einfach vorbeigekommen.
Ja.
Man hat halt, wann klingelt es denn mal unerwartet an der Tür? Also selbst den Postboten erwartet man ja, weil man heutzutage über E-Mail benachrichtigt wird, wann das Paket kommt.
Ja.
Und ich finde, das sind halt so diese spannenden Momente, die es halt leider nicht mehr gibt. Irgendwie, die halt einmal weggenommen wurden, dadurch, dass alles halt so offen ist.
Ja.
Aber ich genieße es auch tatsächlich. Also ich bin halt, alle sagen, oh mein Gott, und das Handy verfolgt dich überall und speichert den Standort. Ich liebe das. Ich liebe es, dass mein Handy mir sagt, wo ich meine letzten Fotos gemacht habe, dass mein Handy mir eigenständig irgendwelche Rückblicke, Videos zusammenschneidet. Ich genieße das. Ich finde es toll.
Aber es ist ganz interessant. Also wir wissen das ja alle. Ich habe letztens mit meiner Mutter, da meinte ich so, redest du auch mal mit Siri? Und sie meinte, was ist denn Siri? Weil sie hat auch kein iPhone. Und das kennen wir ja alle, glaube ich, die es schon mal gemacht haben, dass man ausprobiert, wie weit Siri geht, ne? Wenn man sie fragt, wie geht's hier? Und ich habe aber da gesehen, in diesem schockierten Blick meiner Mutter und die dann, wo ich richtig gemerkt habe, da rattert's, Wer ist Siri? Und ist das doch irgendjemand, der uns kontrolliert? Und ich selber kurzzeitig so gedacht habe, wo Siri dann zu mir sagte, ich brauche niemanden außer dich, du bist mein Ein und Alles, oder was sieht einem eine Antwort? Ja, ja, ich liebe genau. es, nur für dich zu arbeiten. Dass ich so dachte, oh mein Gott, es ist schon, also ich, es ist schon beängstigend. Vor allem, guck mal, innerhalb der Kürze, ne?
Innerhalb der Kürze, ja, ja, das stimmt. Also das... Das ist tatsächlich. Ich finde Siri auch immer sehr lustig. Beste Frage an Siri: Siri, wie macht ein Fuchs? Das sollte jeder mal Siri fragen. Wie macht ein Fuchs?
Und was sagt Siri?
Es ist, das kann ich jetzt nicht nachmachen, aber es ist sehr unterhaltsam.
Es ist auch ein bisschen zwielichtig, ja? Also zweideutig. Also sehr lustig. Mach das mal nach, Siri. Ja.
Wie macht ein Fuchs?
Wie macht ein Fuchs?
Oder wie hört sich ein Fuchs an?
Wie hört sich ein Fuchs an? Da habe ich richtig das Kleid mal zusammen. Oh Mann. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dich frage. Und wenn du es
blöd... Bin ich gespannt.
Also Natalia, jetzt nochmal anders gefragt. Also ich finde das persönlich immer eine total blöde Frage, wenn ich sie gestellt bekomme. Aber irgendwie habe ich gedacht, wenn ich sie auch immer gestellt bekomme und viele andere Frauen, hat sie vielleicht eine gewisse Relevanz.
Bin sehr gespannt, was du mich jetzt fragen wirst.
Ja. Würdest du sagen, liebe Natalia, dass die Figürlichkeit, die man hat als Frau, eine Rolle spielt in der Partnerwahl oder auch in der Mann-Frau-Beziehung?
Ja, natürlich.
Was ist denn das für eine Frage? Na gut, lass sie mich anders formulieren. Ich will sie so politisch korrekt stellen. Ich bin da immer selber so vorsichtig. Also würdest du sagen, du als Frau mit nicht kleiner Größe 38,
ja,
nimmst du wahr, dass das in unserer Gesellschaft vielleicht auch noch nicht eine Selbstverständlichkeit ist in der Partnersuche?
In der ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich glaube auch tatsächlich, das hatten wir ja auch schon öfter mal irgendwie besprochen, dass viele Männer sich, glaube ich, auch nicht wirklich trauen, das zuzugeben, dass,
ja,
dass die irgendwie vielleicht auch mal Frauen stehen, die etwas dicker sind. Und ja, definitiv, also ich will es jetzt nicht als Problem bezeichnen, aber man hat es schon schwieriger als Plus-Size-Frau, definitiv, ja.
Hast du da für dich einen Weg gefunden, damit umzugehen, oder würdest du sagen, es ist ein ständiger Prozess?
Ich glaube, es ist, glaube ich, schon oft ein ständiger Prozess, aber ich glaube, je älter man wird, desto mehr Selbstbewusstsein entwickelt man auch. Man hat ja auch irgendwie viele Situationen erlebt oder durchlebt. Und aus jeder Situation nimmt man für sich was mit. Und ja, also ich glaube, als Teenager, junges Mädchen, da hat man es halt echt schwer.
Ja.
Aber ich glaube, so mit Mitte 30 ist es eigentlich auch egal.
Wenn du drei Wünsche formulieren würdest für dein weiteres Jahr oder 2019, könntest du das mal versuchen?
Drei Wünsche für 2019?
Ja. Persönlich für dich?
Nur für mich.
Jetzt. Ja, nicht für die Welt oder deinen Sohn oder deine Freunde.
Ich wünsche von mir für die Welt. Okay, nur für mich.
Ne? Ja.
Ich wünsche mir natürlich trotzdem sowas Langweiliges, aber sehr, sehr Wichtiges, dass ich natürlich gesund bleibe.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aktiv und gesund bleibe. Ich wünsche mir, ich bin momentan in so einer Phase, dass ich den Sport für mich entdeckt habe, und ich wünsche es mir, dass ich 2019 damit weitermache und das tatsächlich auch an den Punkt komme, dass ich diesen Sport liebe. Ich habe
ja, entschuldige, aber super. Ja,
ich habe das nie verstanden, wenn irgendjemand gesagt hat, oh, ich habe diese Woche keinen Sport gemacht, das fehlt mir so, mein Gott, ich kann ohne Sport nicht leben. Und ich mir jedes Mal gedacht habe, what? Also ich kann super ohne Sport leben. Irgendwie dahin zu kommen, das fände ich gut. Und natürlich, dass ich mich, ich würde mich gerne beruflich 2019 weiterentwickeln und festigen und was finden, wo ich wirklich Spaß dran habe und so was Langfristiges.
Mhm.
Genau. Das wünsche ich mir für 2019. Ach so, einen vierten Wunsch hätte ich auch noch.
Ja, bitte gerne. Natürlich.
Der Prince Charming, den wünsche ich mir auch noch. Für 2019, das fände ich schön.
Wie darf der denn sein, falls er vielleicht zuhört? Vielleicht hört er ja zu.
Groß muss er sein.
Groß.
Weißt du noch, wir waren letztens auf einer Party,
und
waren
ja
so ganz viele Basketballer-Jungs. Gott, war ich da beeindruckt. Ich habe da neben einen getanzt und habe mir gedacht, mein Gott, jetzt nur so anlehnen.
Das die waren so riesig, schön. Ne?
Die waren großartig. Müssten ja irgendwie mit Basketballern unterwegs sein. Also ich fand das wirklich großartig, wenn Männer so groß sind.
Wobei ich muss sagen, ich habe da so eine Erinnerung in meine 20er, wo ich mit einem Schwimmer eine beginnende Beziehung hatte aus dem US-Team. Und da war man... Und das
aha.
Ist, aha. Und das war so eine Erfahrung, dass ich so dachte, Sportler, aber es ist auch sehr lange her.
Ach so, ja, okay, Sportler, Das ist auf die Basketballer bezogen.
Ja, aber sie waren gut, wirklich groß.
Die waren wirklich groß.
Unfassbar.
Und ich finde, es ist schon egal, also fast egal, wie man aussieht, aber das ist schon direkt,
boah, wow, geil. Aber es ist natürlich total bitter für die Herren und Jungs und Männer, die uns zuhören. Es ist tatsächlich so gemein, ne? Das ist wirklich ab einer gewissen Größe, ich glaube, für viele Frauen ist ein Mann sofort attraktiver, ne?
Ja, ich glaube, das hatte so ein bisschen dieses, wie früher, so der Beschützer der Frau.
Ja.
Man verfällt dann wieder in so eine kleine Rolle, egal wie stark und selbstbewusst und emanzipiert man ist.
Ja.
Aber in dem Fall verfällt man in die kleine Rolle der kleinen Frau und möchte einfach beschützt werden. Und irgendwie hat das so ein ganz tolles Gefühl. Aber ansonsten, naja, er muss gut lachen können oder mich zum Lachen bringen können. Er muss erfolgreich in seinem Tun sein. Mhm. Also er muss Ziele haben. Also ich finde, er muss jetzt halt nicht irgendwie mega viel Geld scheffeln. Also nicht in dem Sinn erfolgreich, aber für sich halt einfach. Egal, was er macht, er muss Ziele haben und er muss das gerne machen und dann halt auch für sich sagen, ich bin in dem, was ich mache, gut und das halt irgendwie auch ausstrahlen. Ich finde das auch immer ganz wichtig. Ja, und ansonsten lasse ich mich da überraschen. Also blond, braun, da bin ich da jetzt nicht so festgelegt. Ich merke gerade, das wird jetzt hier irgendwie so eine Kontaktanzeige.
So süß. Darf ich dich fragen noch, was du dir vielleicht für die Plus-Size-Szene wünschst? Hast du da vielleicht irgendwie so einen Gedankengang aus dem Kalten heraus?
Ich würde es mir wünschen, dass es viel mehr in die Medien reinkommt. Ich habe jetzt letztens gelesen,
hallo Love. Also, wir mussten kurz unterbrechen, weil dein zauberhaftes Kind gerade reingekommen ist. Wir haben deinen Sohn gestört, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass mein Sohn irgendwas beim Schlafen stört. Aber unser Gegacker hat ihn gestört. Aber ich habe ihn wieder ins Bett gebracht. Alle Türen verschlossen. Jetzt ist alles wieder gut.
Du wolltest noch kurz erzählen, mit den, dass du findest, dass Plus Size mehr in den Medien stattfinden sollte. Und dann wolltest du, glaube ich, ein Beispiel heranführen.
Ach so, ja, genau. Das würde ich mir wünschen, dass es viel mehr da reinkommt, weil ich habe jetzt gelesen, dass, ich fand die Sendung auch nicht besonders gut, aber Curvy Model, Plus Size Model.
Curvy Supermodel, ne?
Supermodel soll jetzt komplett abgesetzt werden.
Ja, habe ich auch gelesen.
Und das finde ich halt trotzdem schade.
Total.
Also, weil dann verschwindet halt schon wieder so ein Format aus dem Fernsehen und wirft das Ganze wieder so ein bisschen nach hinten. Und ich würde mir wünschen, dass er halt, ob jetzt in Talkshows, in Moderationen im Bereich oder einfach präsenter das Ganze, dass man halt sieht, es gibt auch normale Frauen und es gibt auch dicke Frauen und die genau das Gleiche alles tun und machen können.
Ja, und was man ja auch so gesehen hat, dass dadurch ja auch so eine Figur wie Angelina Kirsch überhaupt entstehen konnte, ne? Und auch präsenter wurde. Wenn ich dich noch abschließend fragen darf, wie du aus deiner Modedesign-Sicht diese, wer das noch nicht mitbekommen hat, Angelina Kirsch hat halt mit Aldi eine Kooperation für große Größen. Und was wir ja auf jeden Fall sagen können, davor war, glaube ich, immer die große Größenkollektion für Aldi wirklich beschränkt auf 3, 4, 5 Teile, oder? Es war immer eine sehr kleine Kollektion, ne?
Ja, es war immer nur saisonal. Entweder gab es dann halt mal T-Shirts und Leggings oder es gab halt mal eine Jacke oder es gab mal dann vielleicht drei Strickjacken oder so eine Strickserie. Aber so in dem Umfang gab es das noch nicht. Ne?
Ja.
Wie ich die Kollektion finde. Sie ist auf jeden Fall massentauglich und das ist ja ganz gut. Es sind schon
Ich habe mir auch einige Teile selber gekauft, tatsächlich. Mhm. Ich bin angenehm überrascht, auch über die Schnitte.
Ja.
Ich finde, die Sachen sitzen gut, haben eine gute Passform und haben halt auch schon auch einen modischen Aspekt, aber es bleibt halt alles im Rahmen. Also es ist halt natürlich, es ist Aldi, es ist ein Massenprodukt und soll auch die Masse ansprechen und für den Preis ist es natürlich unschlagbar.
Also ich fand ganz interessant, ich hatte ja eine Kooperation auch mit Aldi über diese Kollektion, dass mir ein paar Frauen geschrieben haben, dass sie so enttäuscht sind, dass es wieder kein eng anliegendes Body-Icon-Kleid gibt, wo ich dann so denke, verstehe ich, aber man kann es ja auch so, wie ich gemacht habe, im Gürtel dann vielleicht irgendwie taillieren und ich glaube einfach, man kann auch von einem großen Konzern nicht erwarten, dass die jetzt auf die unterschiedlichen Figurtypen extrem eingehen, weil ich auch einfach glaube, dass die Durchschnittsfrau auch gar nicht so körperbetont sich kleiden möchte. Ich glaube, das denkt man dann vielleicht in der Community, weil wir vielleicht auch alle weiter sind. Mhm. Aber ich glaube, die Durchschnittsfrau ab Kleidergröße 44, ich will nichts Enges tragen. Ne?
Und man muss sagen, es sind ja jetzt auch keine Säcke.
Ja.
Also die Kleider, die haben halt einen A-Schnitt, die
sind
halt so ein bisschen, weiß nicht, 60er Jahre angehaucht vom Schnitt. Und das ist halt am Oberkörper schon etwas enger und wird dann halt zur Hüfte hin etwas weiter.
Ja.
Auch die Blusen sind jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, wallend oder verhüllen. Das ist halt nicht eng, aber
auch
nicht körperweit. Und
genauso
muss man es sehen. Also die müssen halt natürlich auf Nummer sicher gehen.
Absolut.
Wer würde sich jetzt ein enges Kleid da kaufen?
Ja.
Da würden die Sachen wahrscheinlich noch wochenlang da liegen. Dann kann man noch total runtergesetzt werden müssen. Nee. Mm-mm.
Natalia, du warst ein wunderbarer erster Gast. Ich könnte mit dir Stunden weitergehen, aber ich habe schon jetzt das Gefühl, die Folge dauert bestimmt 2 Stunden.
Ja, mir geht's auch so. Ich könnte die ganze Zeit noch weiterquatschen.
Aber ich würde mich total freuen, wenn euch das gefällt, könnt ihr ja schreiben. Vielleicht kannst du ja einmal im Monat irgendwie dazukommen. Würde mich total freuen, so als regelmäßig stattfindender Gast im Podcast. Vielleicht finden wir ein schönes Format.
Ja, es wäre schön. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mir das Spaß macht.
Es war tatsächlich im Vorfeld so, als ich dich gefragt habe, können wir ja auch ehrlich sagen, dass du so meintest, ich meinte voller, ich war ganz euphorisch, dass ich dachte, du bist der perfekte erste Gast und wie hast du es nochmal beschrieben, du saßt im Wohnzimmer auf der Couch und hast die Nachricht abgehört.
Was will denn die jetzt von mir, das spinnt.
Schön, dass du dich so freust, hast du da auch noch eingesprochen bei WhatsApp.
Ja, genau, schön, dass du dich so freust, ich habe da irgendwie eher Panik davor, aber okay. Nee, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
Das war auch ganz toll.
Ich würde mich freuen, nochmal mit dir hier zu
sitzen und so. Ja, dann machen wir das doch.
Ja, machen wir.
Also, ich danke dir.
Ich danke dir.
Du gehst jetzt schlafen, ne?
Ja, ich gehe gleich zu meinem Sohn und werde mich nochmal entschuldigen und ihn ganz fest in den Arm nehmen.
Also, vielen, vielen Dank. Und wer mehr von dir wissen will, ne, kann gerne bei Instagram schauen und sich informieren und dir schreiben, ne?
Auf jeden Fall.
Und um es jetzt mal kurz noch mal ein bisschen amüsant zum Abschluss zu machen, wenn ein Berliner Handballer sich angesprochen fühlt, Basketballer, der Ziele hat, mal gucken, ob ich aufgepasst habe, der Ziele hat im Leben, der fokussiert ist, der nicht beruflich unbedingt erfolgreich sein muss, aber seine Leidenschaften pflegt, kann sich sehr gerne melden.
Er darf auch gerne erfolgreich sein beruflich. Meinte ich das jetzt nicht.
Nein, aber ich wollte jetzt die Basketballer nicht unter Druck setzen, falls sie jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienen, dass sie sich trotzdem melden können.
Auf jeden Fall, ja.
Und wer irgendein Event planen möchte, kann sich auch gerne melden. Ne?
Ja.
Schön.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Danke dir.